Achtung, Achtung! Hier spricht der Podcast-Präsident. Bleiben Sie an Ihren Empfangsgeräten und bewahren Sie Ruhe. Es folgt eine neue Episode Recherchen und Archiv. Bitte hören Sie aufmerksam und wohlwollend zu. Bitte bleiben Sie dran. Bitte bewahren Sie Ruhe.
Idiot! Vollidiot! Wie konnte der nur gewählt werden? Der hat ja so gut wie nichts gesagt.
Aber, Mr. Hanno, der Präsident hat dort durchblicken lassen, dass es sich um eine Invasion handelt.
Ja, schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recherchen und Archiv, wie der Podcast-Präsident sie schon angekündigt hat, dankenderweise. Ja, die Folge ist natürlich auch nicht schwer zu erraten bei diesem Intro, selbst wenn man das Cover nicht angeguckt hat. Es geht um die bedrohte Ranch.
Genau. Ja, richtig. Die bedrohte Ranch. Wie sind wir auf die gekommen? Wisst ihr es noch? Also ich habe
also Hanno hat sie vorgeschlagen.
Und wir haben direkt alle gesagt, jupp.
Und wir haben gesagt, gute Folge machen wir, zumal wir natürlich auch mit Geheimakte UFO da schon mal irgendwie so ein bisschen den Bogen hingespannt hatten.
Ja, das stimmt. Ja. Außerdem haben wir mit verschwundenem Schatz vorher schon mal eine deiner liebgewonnenen Folgen zerstört, glaube ich. Stefan wird irgendwann mit Tanzender Teufel auch mal dran sein und Bedrohte Ranch ist eine meiner Liebsten. Und ich glaube, das wird auch schön, die jetzt mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu besprechen. Ja. Okay. Ich bin schon schwer gespannt, was ihr so zu sagen habt.
Es ist ja vielleicht noch, es ist Folge Nummer 33 von den Hörspielen. Die Folge davor ist Ameisenmensch, auch eine sehr tolle Folge. Und die danach ist Rote Pirat.
So. Auch schön.
Ja, auch strange.
Aber viel weniger gehört. Also mit Rote Ranch habe ich unglaublich oft gehört.
Und was mir so aufgefallen ist, der Titel im Englischen ist ganz anders. Ne? Nämlich Mystery of the Blazing Cliffs. Also Blazing.
Ja, lodernd, leuchtend, flammend. Ja.
Genau. Mhm. Was auch irgendwie mehr Sinn macht irgendwie. Weil so bedrohte Ranch, finde ich, ist ja so. Da ist die bedroht. Ja, aber man verrät sie doch schon ganz viel. Das ist doch bescheuert.
Ja, aber wie der Hase läuft, weiß man recht schnell in der Folge.
Ja, aber die leuchtenden Klippen und das Geheimnis der leuchtenden Klippen, hallo, das wäre auch super.
Ja. Gut. Ja, wobei, da wird das Cover nicht passen.
Ja, gut, das Cover, ich meine, gut, da kann man eh. Aber was ich noch wichtig finde, ist, die Folge ist von 1983. Also das merkst du halt schon auch oder macht halt inhaltlich Sinn, auch so ein bisschen auf die Entstehungszeit zu gucken, finde ich, bei der Folge.
Ja.
Und genau, jetzt sind wir schon mal beim Cover.
Wobei die auch 2001 nochmal neu aufgelegt worden ist. Ja. Leider. Naja. aber ja, gut, nacheinander. Cover.
Zuerst die Coverwürdigung, genau.
Ja.
Was sieht man, Hanno?
Man sieht ein dunkles Haus also ein Teilausschnitt eines dunklen Hauses im, ich sag mal, viktorianischen Stil mit so einer Art Terrasse und einem Mann, der quasi gerade, ich würde sagen, das ist der erste Stock, sich da am Dach festhält und da hochklettert. Und im Hintergrund sieht man Berge angedeutet, also diese leuchtenden Klippen sozusagen.
Stimmt.
Und das ist alles, der Hintergrund ist in so kühleren Dämmerungsblautönen gehalten.
Ich habe es für so Dämmerung gehalten.
Ja. Und aus dem Haus heraus leuchtet es irgendwie rötlich.
Warm, kann man sagen, ja.
Gemütlich.
Ja, tatsächlich.
Zu Hause.
Ich finde, mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Ich finde, dass es was hat. Ja. Ganz oft bei Alger Rasch geht es mir so, dass ich nicht weiß was, aber es hat was. Und das ist hier auch so. Es ist so spartanisch und doch ganz vielsagend. Und deswegen finde ich es als Motiv wirklich so jetzt gut, wobei es mich als Kind nicht angesprochen hätte.
Doch, nee. Doch. Also ich muss sagen, ich hatte mir jetzt nämlich auch vorgenommen, vielleicht kommt dir das zugute, Arno, die Folge, man will sie jetzt auch nicht nur zerpflücken, sondern sich so ein bisschen danke. Auch Würdigung behalten. Danke, danke. Und auch bei dem Cover, ich habe mich jetzt schon beim Hören gefragt, was hat dieses Cover mit der Geschichte zu tun? Mhm. Weiß ich nicht. Aber dieses Cover als Bild unglaublich stark. Und da geht's mir wie dir, Stefan, dass also ich fand es damals auch schon irgendwie ein ansprechendes Cover, so von den Farben her, von der Stimmung her.
Ich finde es sehr stimmungsvoll, genau. Also ich finde, da kommt Bedrohung durchaus rüber. Also so dieses Heimelige durch diese erleuchteten Fenster und die Bedrohung, wenn da jemand von außen hochklettert, der da wahrscheinlich eher nicht rein soll.
Ja, aber in der Geschichte nicht wirklich vorkommt.
Genau, es ist wie so ein Einbrecher oder sowas, den es so in der Form nicht gibt. Aber das Bild ist stark.
Das Einzige, was es gibt, ist im Buch, muss Justus aus dem Fenster klettern und steht dann außen an der Fassade.
Ah, okay.
So, aber das sieht mir nicht nach Justus
aus. Das ist nicht Justus, nein.
Nee, es sieht so sportlich aus, da im ersten Stock tänzelnd auf dem Dach.
Generell ist, finde ich, was mir bei dieser Folge aufgefallen ist, dass mir noch nie so krass aufgefallen, dass es diesen Unterschied gibt zwischen dieser alten Fassung und der Neuabmischung.
Ja.
So, der ist echt extrem, weil auch Sprecher ausgewechselt wurden.
Was mich sehr ärgert.
So, Elsie Spratt.
Und Titus.
Titus genau. Auch.
Titus, ja. Wobei, der, witzig, der Titus, der eingewechselt wurde, ist der Titus, den ich so irgendwie im Kopf habe.
Aber der alte Titus, der spricht das so viel geiler. Ja, so dieses Mr. Baron. Ne?
Ja, da kommt der den
richtig
so
zusammenscheißt. Ja. So richtig wütend und auch beschützend seinen Mitarbeitern gegenüber. Das hat er toll gesprochen. Und in der neuen ist es so lustlos irgendwie.
Ja. Und es fehlen Sprecherangaben.
Ja.
Mhm.
Ne? Genau. Kenneth weiß keine Sau, wer es ist.
Ja. Ja,
so. Und also es ist definitiv nicht unser allseits geliebter Lutz Mackenzie oder Mackenzie.
Mackenzie, ja.
Der Omeganer und Simon
Ja, doch, Luka. Moment, der Omeganer ist doch hier unser Ferrante.
Ist er der?
Unser Ferrant.
Nee, das ist derselbe Sprecher, der den Bones spricht, der Siegfried Meierheim, der aber wiederum auch da wohl mit einem Alias wieder unterwegs ist, als Helmut Zierl und so. Also da geht ziemlich viel durcheinander.
Ja, die Stimme, die ich erkannt habe von diesem Bones, dieser Soldat am Anfang, das ist Helmut Zierl, das sagt mir was, weil das ist ein Schauspieler, den ich kenne.
Okay. So, ja.
Also es ist sehr obskur.
Ja, und auch, dass die Elsie ausgetauscht worden ist. Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum.
Im Forum, in Forum von Rocky Beach in der Kom, ne, da erzählt man sich in den Jossen, ne, dass der andere Minninger das war, dass der die nicht leiden konnte.
Ach so.
Und der,
dass die
das halte ich für ein Gerücht, aber.
Ich würde sagen, aber das Gerücht geben wir einfach mal weiter.
Ja.
Kann ja jeder selber nachlesen und glauben. Ich glaube es auch nicht.
Aber also, ich habe keine Ahnung. Ich fand auf jeden Fall, ich hatte jetzt die alte Stimme, weil ich habe auch tatsächlich die alte Fassung nicht mehr auftreiben können. Die Fassung, die ich habe und die Folgen, die auf Spotify, das sind leider die neueren, wo halt dann auch schon die Hansi Jochmann die Elsie spricht. Ich finde, die macht das super und die hat als Synchronstimme von Jodie Foster einfach so eine ganz starke Stimme und hinterlässt da einen für mich auch starken Eindruck.
Ja,
aber ich habe den Vergleich nicht mehr im Ohr.
Sie soll ja eine ganz selbstbewusste, starke, aktive Frau sein.
Bei der Elsie finde ich, also bei der alten Elsie kommt das total rüber.
Kommt es auf jeden Fall noch mehr rüber. Ja. Ich finde, dass hier Jodie Foster oder Hansi Jochmann eher ein bisschen arg müde wirkt. So, aber das sind Spekulationen, also, ne?
Ja, vielleicht auch Geschmackssache einfach. Ja, aber du hast schon recht, die Unterschiede sind krass. Das sind ja auch Dialoge.
Ganz anders.
Gekürzt.
Ja.
Zum Teil muss man sagen, wahrscheinlich wegen Neufassung Musik. Auf der anderen Seite ist das oftmals auch, also weiß ich nicht, warum dieses eine berühmt-berüchtigte
Kommunistin.
Zitat, genau.
Anarchistin. Pack!
Ja, warum man das Pack jetzt gestrichen hat, man weiß
vielleicht
es nicht.
Vielleicht wegen Sigmar Gabriel, ich weiß es
aber
nicht.
Aber warum denn wegen Sigmar Gabriel, bitte?
Oder auch?
Da gab es doch mal irgendwie diesen
Ach so, Eklat, ja, okay,
dass Sigmar Gabriel die Demonstrierenden als Pack bezeichnete.
Und dann hat sich
später.
Hat sich der Minninger gedacht, nee, wenn das schon.
Das geht nicht. Pack kann man nicht mehr sagen.
Ja.
Nee. Quatsch, natürlich.
Aber es ist halt einfach unglaublich viel, wie du sagst, Unterschiede zwischen der alten und der neuen Fassung. Ja. Was gleich geblieben ist, ist der Klappentext, glaube ich.
Nämlich, wie lautet der?
Der Zufall vermittelt Justus, Bob und Peter die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar Baron. Und unerwartet finden sie sich auf Rancho Valverde eingeschlossen, ohne Kontakt zur Umwelt. Geht der Kampf nun gegen außerirdische Wesen oder gegen kriminelle Betrüger und Diebe? Unsere drei klugen Detektive. Unsere drei klugen Detektive werden die Wahrheit herausfinden. Wetten?
Hä? Wetten? Ausrufezeichen habe ich hier stehen.
Auf dem Klappentext vom Buch. Ausrufezeichen?
Ja, ich hab nur ein Ausrufezeichen. Okay. Wetten!
Ja, das sagt man ja nicht.
Ne? Ich habe auch einen Rechtschreibfehler im Klappentext irgendwie gefunden, bei klugen groß geschrieben und so. Also so ein bisschen wurde da wohl hin und her.
Hey, gudelt, ne? Fehldruck.
Fehldruck, wertvoll, wertvoll. Ja.
Ja.
Gut.
Was sagt man zum Klappentext?
Ja, was mich überrascht, ist die Rancho Valverde, weil das kommt im Hörspiel überhaupt nicht vor, wie diese Ranch heißt.
Ja.
Das wird nirgends gesagt, weder in alter noch in neuer Fassung.
Ich freue mich du hast das Buch gelesen, Stefan. Ja. Insofern, ich freue mich da drauf.
Ja, gut.
Ja.
Ja, aber nochmal zum Klappentext. Also er verrät jetzt nicht zu viel. Nö. Ist jetzt nicht so wie manche anderer Klappentext,
wo schon alles drin steht. Wir meckern da ja oft, aber ich finde den jetzt eigentlich ganz
okay. Nee, finde ich auch gut.
So. Dann finde ich den jetzt doof.
Einfach ja, so, okay, alles klar. Dann sag mal warum.
weil es geht. Also. Nee, weil... also, nein, es ist jetzt wirklich so ein bisschen... Haar in der Suppe suchen. Ne? Es ist halt wichtig, dieser eine, also der Sprung ist halt relativ groß, von die sind da irgendwie auf dieser Ranch eingeschlossen und dann geht es auf einmal irgendwie um den Kampf und um Außerirdische und Betrüger, also alles in einem Satz ist schon irgendwie eine Menge.
Mhm.
Aber das ist wirklich, ist Quatsch, der Klappentext ist völlig in Ordnung.
Ja.
Ja, ich wollte nur ein bisschen stänkern.
Nee, aber mich würde er neugierig machen.
Ja.
Wenn ich die Folge nicht in- und auswendig kennen würde.
Ja, okay, man kann sagen, das setzt jetzt voraus, dass es da wirklich so in die Tiefe ginge.
Ja.
Ne, in der Abwägung, was steht uns jetzt wirklich bevor. Ne? Und das stimmt natürlich in der Folge nicht. Das ist im Buch ein bisschen angedeutet. Da denkt der Mr. Baron mal schon kurz drüber nach, ob eigentlich seine Theorie stimmt. Ja, so ja. Dass die Kommunisten, Anarchisten...
Pack.
Ja, dass die quasi Mr. Macht Peck. Übernommen haben. Ja.
Mr. Peck, genau. Die haben Parallelen, die beiden. Vielleicht ist der gemeint mit...
Ja, aber so tief geht's auch nicht. Aber es gibt ein paar Überraschungen im Buch tatsächlich. Also so, die anders sind, also die ganz anders sind. Ja.
Steigen wir ein?
Genau.
Gut.
Es beginnt alles auf dem Schrottplatz der Firma Titus Jonas, wo ein alter Herr mit Patrick aneinander gerät.
War gar nicht, dieses Auto anzufassen, oder ich ziehe dir mit der Reitbeinscheiß über.
Genau. Das ist doch Hammer, oder? Das ist doch Vollgas-Eskalation direkt in der ersten Szene.
Ja, aber auch Patrick so, entschuldigen Sie, Ihr Wagen versperrt die Einfahrt. Ja. Wäre es Ihnen recht, wenn ich Ihnen... Und dann motzt er den so an und direkt in der nächsten Sekunde Patrick immer noch total freundlich.
Ja.
Das ist, wo ich mir denke, so, er rastet erstmal Idiot aus. Ne? Wo er sagt so, ich habe es gründlich gesagt, dass Sie Idioten an meinem Eigentum vergreifen. Also Idioten, ich!
Ja, da rastet er erst aus. Er schon
lange vorher ausgeflippt so.
Ja, er kriegt echt, ich finde auch den Einstieg total steil und das ist so cool, weil ich meine, er bedroht ihn, dass aber er ihn wirklich mit der Peitsche eins drüber haut und da bleibt er cool. Ne? So,
ja, vor allem Patrick, ne? Patrick, der in verschwundener Schatz alle schon ins Wasser geworfen hat.
Naja, wobei ich da auch schon gesagt habe, dass mir der viel zu tiefenentspannt ist, aber auch in seiner Stimmlage und in seiner Rolle für das, was da vorgeht. Also die Parallele hatte ich für mich schon.
Ja.
Ich denke, die sind einfach, und zwar egal wann, immer so zwischen gechillt und gleichgültig, irgendwie auf so einem Level, was echt unnatürlich ist.
Vor allem für ihn.
Aber da ist es natürlich erstmal sehr bewundernswert, dass jemand so ruhig bleiben kann. Auch.
Ja, es ist auch sehr bewundernswert, dass jemand bei so einer Kleinigkeit so ausflippt.
Ja.
Ja.
Aber Idioten hört sich da mega krass an, wie der Willy von den Simpsons, oder?
Ja,
also ist das so krass. Ich muss erstmal gucken, ob das derselbe Sprecher ist. Ist er aber nicht.
Nee, aber da geht er auf jeden Fall tierisch ab und dann mischt sich ja Onkel Titus ein.
Genau.
Und sagt ja in zwei verschiedenen Tonlagen sozusagen, je nach Abmischung, sagt er einmal sehr deutlich und einmal etwas reserviert, dass der Baron als Kunde willkommen ist, aber es ihm nicht zusteht, da quasi seine Leute zu beleidigen. Das beeindruckt den Baron aber gar nicht.
Nein.
Aber mich hat's beeindruckt, fand ich. Also das ist so, würde man sich das wünschen auch, ne, von so einem Chef und von einem
patenten
Kerl, ne? So,
ich hätte souveränes Auftreten über den Haufen gefahren, einfach.
Ne? Gedacht, ja, leck mich
doch. Guck mal da, LKW, ja. Da kannst du mal schön mit deiner Reitpeitsche hier einmal rund um den Schrottplatz ticken, ne? So, aber das Auto ist halt kaputt.
Ich sehe ihn schon. Patsch, patsch mit seiner Peitsche.
Wie er Justus jagt. So. Ja, du Kleiner. Du bist nicht schnell genug.
Naja, deeskalierend wird dann letztendlich seine Frau, Mrs. Baron.
Ja. Parallele zu Super Papagei Mr. Claudius, oder?
Ja, genau.
Jähzorniger Stänkerer und die Frau kommt dann an, ja, der meint es nicht so, reg dich nicht so auf, Schatz.
Nein, man ist von Natur aus etwas
jähzornig. Oder? Also ich muss so krass daran denken.
Mhm. Ja, wobei der Unterschied zu Mr. Claudius ist, der hat sich ja trotzdem noch irgendwie unter Kontrolle und sie behandelt ja den wie ein Baby. Wie ein
Kind, ja. Es wäre so, schade, wenn er beschädigt wurde.
So, sagt so, und du kriegst auch nachher ein Eis.
Ja, genau.
Okay, dann gehe ich jetzt mal.
Ja, das will ich natürlich auch nicht. Ja, dann fahre ich ihn weg.
So, also das ist schon komisch. Da denkt man schon, der ist nicht mehr ganz dicht.
Und aber
dann
denkt, Patrick, sie ist dicht, aber das macht sie im nächsten Satz kaputt.
Ja, nee, aber erst mal sagt Patrick noch, er wisse, wie man Auto fährt.
Ach so.
Ja, er würde seit Jahren unfallfrei für Mr. Jonas fahren. Wo ich mir denke, in der Folge vorher, Ameisenmensch, kommen die von der Straße ab. Also eine Folge vorher baut der quasi einen Unfall und sagt, der fährt seit Jahren unfallfrei für Mr. Jonas.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Wunder.
Gut, das offizielle Geschäft auf dem Schrottplatz hat er wahrscheinlich souverän im Griff bei den Abenteuern mit den drei Fragezeichen.
Da geht's schon
die
mal.
Die eine oder andere Beule wahrscheinlich inklusive. Ja. Ne?
Na gut, egal.
Ja, aber es ist auch spannend, was die Mrs. Baron so sagt, dass ihr Mann sich eben also den Leuten unterstellen würde. Nee, ihr Mann rege sich auf, wenn Leute ihre Arbeit nicht richtig machen. Und wer macht das schon?
Der,
Ich. Ja?
Immer.
Also ich meine, das ist doch so, im Prinzip, ich würde doch jeder Ja sagen. Oder? Also es ist doch nicht so, dass jeder, ach so, ja klar, niemand macht seine Arbeit mehr.
Nee, ich glaube ganz, das ist halt so ein, wenn du Bock hast, Fehler zu suchen, dann findest du die, dann macht jeder nicht uns richtig inbegriffen Fehler. Und
ja,
wenn du das geil
sagen,
findest, dann hack ich da drauf rum und mach dich fertig mit der Reitpeitsche.
Ja. Perfekt wäre das Wort, was sie sagen würde. Wer seine Arbeit perfekt macht und wer macht das schon? Dann würde der Satz wieder mehr Sinn machen. Aber so ist es auch, naja.
Ja, dann müsst ihr ja sagen, und da findet er halt bei jedem was.
Ja, so, aber wir finden ja auch raus, dass sie auch nicht mehr alle am Christbaum hat, weil sie nämlich direkt schon jedem auf die Nase bindet, dass sie wünschte, die Zeit der Errettung sei schon da.
Genau, und da schwingt halt auch bei ihr so dieser Kulturpessimismus mit, von wegen, ja, wer macht denn seine Arbeit richtig und was soll das ganze Leben denn hier noch? Aber bald ist ja Errettung.
Ja. Aber das ist ja genau das, ich meine, bei Mr. Baron...
Wir tragen auch gar keine Verantwortung für nichts mehr, alle, keiner, nix. So,
aber was erwartet denn eigentlich die Mrs. Baron? Also das bleibt so im Dunkeln, was ihr an der Erde nicht gefällt gerade. Ist sie ihrer der Meinung ihres Mannes, dass alles Kommunisten, Anarchisten, Pack sind? Oder warum will sie gerettet werden?
Sie will gerettet werden, weil der Erde eine Katastrophe droht. Das ist unscharf genug für Glauben.
Ach so, ja, stimmt. Ja.
Und sie scheint ja eher eine Frau des Glaubens als eine Frau der Wissenschaft und des Denkens in so eine Richtung zu sein. Und deswegen ist das für sie ja auch ganz gut so. Ja. Ne? Auf jeden Fall bindet es direkt so auf die Nase, dass sie das wünscht. Mhm. Und dann kann Justus natürlich auch direkt wieder brillieren. Ne?
Genau, der ist auf einmal dann alles auch da, wie aufs Stichwort. Ich stelle mir das so vor, puff, taucht er neben der auf und sagt, das Buch habe ich gelesen.
Wie jedes Buch auf der Welt. Ich mache meine Arbeit nämlich immer richtig.
Genau. Ja, und natürlich geht es um das Buch, was uns in Geheimakte UFO natürlich dann auch schon beschäftigt hat. Ne?
Sie sind an unserer Seite.
Ja. Die Omeganer, ne?
Die Omeganer,
die Superrasse, die uns beobachtet und wenn es zur Katastrophe kommt, werden sie uns erretten, um unser kulturelles Erbe zu bewahren.
Von denen gibt's drei Fettsäuren.
Omega 1, 2 und 3, ja.
Sie werden unser kulturelles Erbe bewahren. Ja. Okay.
Ja, und sie hofft ja, dass sie zu diesem erlauchten Kreis von Geretteten gehört, ne?
Ja, das ist so ein bisschen hier, wie heißt das? nicht Scientology, hat auch was von Scientology. Zeugen Jehovas. Irgendwie Zeugen Jehovas, genau. Ah, es ist so und so viel Platz für Menschen im Paradies, ne? Stimmt, so und alle anderen. Ne? Genau, 100.000.
100.000!
Ja, aber es hat so einen Sektenanstrich irgendwie. Ich meine auch 80er, ne? Das passt ja auch.
Ja. Ja, erstmal ist das ja noch nicht wirklich so konkret, wie man dann auf einmal denkt, ne?
Aber, wenn Justus sich gleich verpisst. Oder habe ich jetzt schnell gewesen?
Nein. Weil Justus dich gleich verpisst?
Der sagt doch sofort, ja, schön, aber jetzt dahin sind meine Freunde, ich muss weg.
Mhm. Ach so, ja, genau, das stimmt. Ja, 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 genau. Bob und Peter kommen jetzt, genau.
Ja, aber sie sagt, sie kommen ja auch allein zurecht, ne? Ohne Justus. Ja, dann.
Und genau, Bob ist dann derjenige, der natürlich auch dann über die Barons schon mal was gelesen hat. Sprich, der sieht die Kunden und kann das direkt auch einordnen, dass er wohl ein Millionär ist, der sich nördlich von Rocky Beach eine Ranch gekauft hat und die wohl unter recht außergewöhnlichen Bedingungen irgendwie betreibt.
Ja, ne? Wenn die ganz einfach und naturverbunden dort leben.
Ja, so, mit Waffen.
Ja, aber so ein Öko halt.
Ja, so wir haben sogar unser eigenes Wasser. Ja, sie finden das auch direkt sehr interessant und beschließen, dass die Sachen, die der Baron da kauft, ja wahrscheinlich auch irgendwie dahin gebracht werden müssen.
Ja.
Und dass sie dann halt mitfahren wollen, ne? Und um sich das mal anzusehen.
Das ist so ein schöner, klassischer Auftakt, finde ich. So auf dem Schrottplatz und man kriegt so direkt mit Vollgas so Personen vorgestellt, hat direkt so eine Idee dazu vom Temperament der Leute und die Handlung kommt in Gang. Das ist geil.
Ja, also das ist ganz großes Kino.
Und sie fahren hinten auf dem Lastwagen mit. Das gehört auch irgendwie so für mich total dazu. Das ist so spannend, Abenteuer darf man eigentlich nicht toll.
Also im Buch führen sie ja noch aus, was der kauft. Der kauft so ein altes Butterfass und so Sachen, womit man sich Sachen selber machen kann. Mhm. Also so Sachen gut herstellen kann, Lebensmittel und so. Wo das nochmal unterstrichen wird, dass der so eine Art Öko ist und so in diese absolute Selbstversorgung reingehen will.
Ein Ökoterrorist.
So, ja, mit genau.
Öko-Taliban.
Waffenöko. Und der ist erstaunlich, dass der Peter so interessiert ist. Ne? Von dem geht er die Initiative aus und sagt, hey, da wollen wir mal mitgucken, komm, regel das mal, dass wir da mitfahren.
Mhm.
Fragt man sich natürlich, woher plötzlich Peters Interesse an Öko-Bauernhöfen kommt. Aber es ist auf jeden Fall Aufhänger genug, sie fahren mit. Und es kommt eine sehr schöne Überleitung zum nächsten Kapitel. Nämlich ist
Gott. Ach so, in der neuen Version. Ne?
Ja, die Musik ist leider echt unsäglicher Stimmungskiller.
Ja, es geht auch an der Stelle überhaupt nicht. Es geht einfach nicht. Ich hab ja auch nichts gegen Ötze-Ötze-Musik in drei Fragezeichen-Folgen. Ist ja an manchen Stellen vollkommen in Ordnung und auch teilweise gut eingesetzt, aber da habe ich das Gefühl, da üben sie noch.
Ja, aber Techno passt ja jetzt nun wirklich nicht rein. Das ist irgendwie ganz seltsam.
Wobei auch in der Neufassung die Musik ja nachher wesentlich besser wird und entspannter und smoother und auch geheimnisvoller.
Ja.
Aber das ist tatsächlich so ein richtiger Ausreißer nach unten.
Ja, und die drei fahren also mit zur Ranch von Mr. Baron. Es ist Kenneth dabei. Patrick hat die Schnauze voll, sagt, mit dem ich nichts zu tun haben.
Ja, da sehe ich vollkommen ein.
Fahr da mal hin, kannst du das erleben. Und auf der Pritsche unterhalten sich die drei Fragezeichen nochmal über die Protagonisten, die wir jetzt so kennengelernt haben, Mr. und Mrs. Baron.
Ja, also, die Charakter noch
ein bisschen geschärft. Genau, das halt, ich weiß nicht, ob das im Buch auch nochmal ausgeführt wird, das ist ja wirklich im Hörspiel so ein Satz, der nochmal prägnant zusammenfasst, dass die Mrs. Baron ein bisschen komisch ist, weil sie an UFOs glaubt und er ein bisschen komisch, weil er so auch Selbstversorger macht und stinkreich ist. Ne?
Andererseits kann man sagen, da haben sich ja auch zwei echt getroffen, ne? Und gefunden wahrscheinlich.
Ja, wobei, wie die so zusammen ticken, finde ich schon erstaunlich auch, ne? Aber ja.
Ja, also,
aber ich find's total nachvollziehbar, dass die drei Fragezeichen sagen, dass wir sind da neugierig, wir haben da Bock, uns das anzugucken, weil die als Typen interessant sind, weil das mit der Ranch interessant ist.
Lass mal das gucken. Interesse von Peter an Ökobauernhöfen kann ich aber an der Stelle auch gut verstehen, weil es hätte mich einfach auch echt interessiert.
Ja, vielleicht. Ja. Es ist halt, wo ist dieser Bauernhof, diese Ranch?
Nördlich von Rocky Beach.
Ja, das habe ich auch nochmal gehört, aber ich habe irgendwie auch immer Texas
im Kopf. Texas im Kopf, ja.
Aber das ist in Texas ja schon arschweit weg.
Nee.
Ja, wir müssen noch nach San Jose.
Nachher sagt der Präsident, wo angeblich überall UFOs gelandet sind. Ja. Und da ist Texas auch Texas mit dabei. Okay. Aber,
aber es ist irgendwo in der Nähe von San Jose. Weil da müssen sie ja nachher noch hin und ein paar Sachen abholen am Essen. Naja. Ja. Ja, auf jeden Fall kommen sie da an und es stellt sich sofort vor Hank Detweiler, der Vorarbeiter der
Ranch. Komischer Name.
Hank.
Ja, der wirkt doch erstmal wie ein Tupis, oder? Also,
ich hab gedacht,
aber die Stimme ist super. Ja, genau. Die Stimme ist super. Ich liebe die Stimme von Hank Detweiler.
Aber spielt der nochmal die Bösen? Weil in meinen, der ist so eingeprägt als ein Böser, ne? Wenn ich den höre. Das kriege ich ganz schwer raus.
Ja. Wer ist denn da, Hank Detweiler? Du hast ja so eine Liste, wo haben wir ihn?
Siegfried Wald ist das.
Siegfried.
Aber das sagt mir jetzt so nichts. Aber ich finde auch, so wie der das spricht und in der Rolle, braucht es auch einen Moment, den einordnen zu können. Ja. Weil der ist irgendwas zwischen so ein bisschen raubeinig und dann aber auch wieder total
nett.
Aber das kannst du halt erstmal auch, glaube ich, schwer einordnen.
Ja.
Wenn es darum geht, so sollen wir jetzt irgendwie ausladen oder nicht? Nee, das machen wir.
Das machen unsere Leute.
So, ne? Das ist so zwischen, ihr braucht das nicht zu machen, wir kümmern uns und das geht euch nichts an. Man hört so irgendwas dazwischen. Ne?
So. Ja, aber dann nimmt er sie ja auch direkt nett an der Hand und sagt so, oder seid ihr nur neugierig auf die Ranch? Oder nee, genau, ihr drei seid ja nur mitgekommen, um beim Ausladen zu helfen. Ja. Oder seid ihr nur neugierig auf die Ranch?
Ja, diese Ranch scheint ja schon eine Sensation zu sein irgendwie und das erschließt sich uns ja jetzt nicht mehr. Ich glaube, im historischen Kontext.
Ja.
1983 war es der Hammer, eine Selbstversorger-Ranch oder so.
Ja. Aber er beschreibt sie dann ja auch direkt schön, ne? Wo er dann sagt so, wir haben sogar unser eigenes Wasser. Was wir hier treiben, das ist kein Spiel, das sind Vorbereitungen auf das Ende der Welt.
Ja.
So, wow, ja, das ist eine Ansage.
Ja, das sagt er, glaube ich, weil sie in die Küche kommen, ne? Und dort der Elsie begegnen. Die ihnen Kaffee oder Limonade anbietet, ne?
Ja. Aber was ja wieder, seit wann trinken die drei Fragezeichen Kaffee? Da auf jeden Fall noch nicht.
Ganz ehrlich, ich meine, da kommt auch schon mein Lieblingszitat aus der Folge. Ich muss es einfach jetzt schon mal nennen, ne? Wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr. Ne? Also ich finde das großartig.
Ja, ich finde aber auch toll, was Bob entgegnet. Er sagt, Revolution? In Amerika gibt es keine Revolution. Wenn es der Präsident nicht passt, dann wählen wir eben einen neu.
Ja. Ja. Hat er recht?
Ja, finde ich ganz, finde ich jetzt gerade zur jetzigen Zeit nochmal ganz wichtig. So, ne? Das auch nochmal. Deswegen ist es wahrscheinlich mal.
Ja, aber du hast es gerade schon gesagt, Hanno, ne? Die denken da auf der Ranch weit über die nächste Wahl hinaus, über Hungersnöte, Raubzüge, Chaos, Blutvergießen.
Ja.
Da, für mich ist das so eine Mischung aus hier so ein bisschen Doomsday Preppers und ein bisschen The Purge. In dem Mindset sind die da, glaube ich.
Da fehlen Zombies, ne? Nur noch die Zombies, ne?
Ja, also tatsächlich ist es so, finde ich auch, Mr. Baron, der erste Prepper, den es so gibt. Ich habe das auch in der Wikipedia mal durchgelesen, kommt in die Shownotes. So. Diese Prepper, die sind ja in Amerika natürlich, stehen die der Rechten eher nahe, ne? Mhm. Also tatsächlich, die denken ja auch wirklich Umsturz durch Kommunisten oder what. Ich weiß nicht, in den 80ern gab's einen Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Die Rote Flut. Da ging es darum, dass Amerika eine Invasion bekommt von Russland, also von der Sowjetunion, und wie so Kinder zu Waffen gehen und da Widerstand leisten. Das ist sehr propagandistisch. Ne? Ja. Und daran erinnerte mich das so ein bisschen an Die Rote Flut.
Ja, aber das macht ja, finde ich, auch diese Story so interessant, dass halt schon Anfang der 80er so das Thema Kalter Krieg und irgendwie auch Rivalität der Gesellschafts- und Politikmodelle irgendwie zwischen Westen und Osten, das ja schon irgendwie auch befeuert hat für jemanden, der sich da mit entsprechend Geld irgendwie das auch leisten kann, sich diesen Ideen so hinzugeben. Der kann das da auch, glaube ich, ausleben in der entsprechenden Hysterie.
Aber da ist ja eigentlich so spannend, warum das nicht so wirklich in Richtung Kriegsangst ging mit Bunker und sowas, ne? Sondern er ja irgendwie einen inneren.
Ja, ging es.
Er hat ja eher so Angst vor einem inneren Aufstand irgendwie.
Da
so.
geht's politisch relativ wenig, glaube ich, um einen Angriff von außen auf Amerika. Das wird ja auch gesagt. Elsie sagt das, glaube ich, auch. ne, dass sie sagt, er glaubt wohl eher an den Zerfall, den allgemeinen Zerfall der Gesellschaft.
Aber dann habe ich schon diese Ideen, die haben ja auch eine Waffenkammer da und ähnliches, wenn dann die Leute, die nichts mehr haben, die kommen dann und wollen sein Gold und seine Vorräte und sein
Reichtum.
Nee, nicht die Russen, sondern klar, dann schon Pack. Irgendwie die, die Amerikaner, die darunter leiden, dass die Gesellschaft zugrunde geht. Ja.
Genau, und dann macht er da seinen Reichsbürger-Quatsch, ne?
Genau.
Ja, das ist so.
Da ist ja nicht umsonst Baron, ist ja nah an Baron, ne? Und dann macht er da wieder sein.
Ulfas.
Ja, genau, und dann macht er da seine Feudalgesellschaft wieder auf.
Also, ich hasse es ja, wenn wir selber in Simpsons Sachen abschalten. Ich stelle mir vor, wie diesen Cowboy in Simpsons, der alte Mann, der immer in die Luft schießt. Wissen Sie sich da so Mr. Ja. Baron vor mir. Aber
es ist halt ein mega geiles Thema, was da drunter liegt.
Ja, aber die erzählen das vor allem, die Elsie ja so im Brustton der Überzeugung. Und dann sagt er, ja, wir glauben da nicht dran. Ja. Nur der Mr. Baron glaubt da dran.
Ja. Also, wir haben hier einen Job.
Genau.
Ja, also. Das ist mein Job. Mein Chef ist halt bekloppt.
Und ich finde, das ist in vielen Bereichen nochmal ganz komisch, weil da kommen wir ja noch drauf.
Aber es ist so, dass das Personal verbrüdert sich da schon relativ früh mit den drei Fragezeichen und man kommt so ein bisschen in der Küche ins Palaver und dann auf einmal aber psst, Mrs. Baron kommt.
Ja. Ich finde, was ja auch verständlich ist, wenn sie darüber ablässt. Aber es klingt am Anfang so, als wäre Elsie überzeugt davon, dass es bald keine Limonade mehr gibt. So.
Ja, ja.
Dass sie es nicht so ironisch sagt. So sagt sie, ja, greif mal zu, solange es noch Limonade gibt.
Nein, aber es kommt ja recht schnell rüber, dass sie da zwar mitmachen, aber es jetzt nicht so ernst nehmen wie der Mr. Baron.
Ja.
Und die Mrs. Baron, also ich habe das Gefühl, Mrs. Baron nimmt Mr. Baron nicht so richtig ernst und Mr. Baron nimmt halt Mrs. Baron nicht ernst.
Ja,
die treffen sich halt an der Schnittstelle von ihrer Beklopptheit.
Ja.
So, und das ist halt die Gemeinsamkeit, die haben.
Ja, man fragt so, was deren Liebe so ausmacht. Ne? Die ist irgendwie, das ist schwierig zu beziffern. Die haben ja zwei Söhne, ne?
Ach, das kommt ja auch erst nachher. Also im Hörspiel kommt es erst ganz zum Schluss raus.
Das sind, glaube ich, Adoptivsöhne.
Ja.
Glaube ich, ja. Ich
meine, dann.
Ja. Erzähle ich gleich noch
was. Ja, wer weiß, vielleicht stehen die nicht so auf Geschlechtsverkehr.
Die Söhne.
Ich meine, die sind halt verrückt. Das kann ja sein.
Ja, wäre möglich, ne?
Also die haben auf jeden Fall ja eher noch so das klassische alte Rollenmodell auch insofern.
Ja.
Und Mrs. Baron, ganz ehrlich, die ist erstmal da so eine freundliche Frau. Also am Anfang denkt man so, okay, das ist eine, die hat so ein leicht an der Waffel, weil die da von außerirdischen Omega-Fettsäuren redet. Und dann ist sie aber in ihrer Rolle einfach erstmal auch so eine sympathische und nette Frau, die dann sich freut, dass die zu Besuch sind und die zum Abendessen einlädt.
Ja.
Das schwächt so diesen, die ist eben nämlich nicht so eine Miss Melody, die irgendwie offensichtlich irgendwie zwitschert und da drüber ist irgendwie, sondern die ist irgendwie erstmal total nett.
Ja.
Und die ist ja auch nachher bei weitem nicht so abgedreht, wie man vielleicht erstmal denken würde.
Ich finde auch, dass sie eine attraktive Stimme hat.
Ja.
Also die man denkt, ist eine attraktive Frau.
Ja, eben, oder?
Also, was ich jetzt bei Miss Melody nicht so denke.
Nee.
So.
Und auch bei Mr. Baron denkt man nicht an einen attraktiven Mann.
Oh.
Nee, aber schon einer, der weiß, wo der Frosch die Locken hat.
Ja, der ist halt ein dominanter, ne?
So ein Macho. Cowboy-Typ, ja. So früher 80er Jahre, so ein markiger, ganzer Kerl, durchaus, glaube ich, auch mit Attraktivität verknüpft dann. Ich meine, das verschiebt sich jetzt
denn
so.
Nichts ist erotischer als Erfolg.
Ja,
stimmt, der ist Millionär.
Geld und Durchsetzungsvermögen.
Also vom Durchsetzungsvermögen finde ich, das werden wir noch sehen. Aber
doch, der ist durchsetzungsstark.
Begeistert wirklich, muss ich sagen, bin ich auch echt sehr Fan.
Ich meine, der kann die Reitpeitsche auch wie kein Zweiter und so, ne? Also, und das. Gut.
Na gut, okay. Exkurs ins Eheleben von Mr. und Mrs. Barrett.
50 Shades of Bob, ne?
So. Ja, aber sie bleiben eben dann, obwohl Kenneth sagt, Alter, eigentlich will ich hier weg, das ist mir alles zu doof, bleiben sie folgen der Einladung. Ironischerweise sagt Justus, komm, die eine Stunde mehr oder weniger kann keinen Unterschied machen, wir bleiben zum Essen. Diese Stunde hätte wahrscheinlich genau den Unterschied gemacht zwischen wir erleben diesen Fall mit
Oder nicht.
Ja. Genau. Wobei, man muss auch noch mal sagen, ganz kurz zu Mrs. Barron zurück, sie klingt sehr bedürftig, finde ich, wenn sie sie da einlädt. Sie so, wir können noch eine halbe Stunde früher essen und so. Also, als
das bin doch mal jemand anders als mein Mann.
Genau, weil es sitzt halt niemand mit ihr so und er ist halt so ein echter Nörgler. Ne?
Ja, das
so.
Stimmt. Sie scheint auch irgendwie einsam zu sein.
Irgendwie.
Ne?
Er lässt ja da auch bei Tisch, lässt er ja nur ab, wie scheiße alle sind.
Mhm. So. Aber da kommt genau die Szene, wo ich dachte, hoffentlich ist die im Buch ein bisschen ausführlicher, weil da geht da halt der Erzähler im Hörspiel so ein bisschen, so nachdem Kenneth hat irgendwie keinen Bock, mit denen am Tisch zu sitzen und bleibt bei Elsie.
Und die beiden passen ja auch echt gut zusammen scheinbar. Ne?
Und die drei müssen sich halt anhören, wie Mr. Barron das Tischgespräch so ein bisschen gefühlt so als Monolog nutzt, um über alles und jeden abzukotzen.
Genau, so ist es auch. Also er spricht, er macht die ganze Liste runter und sie macht wieder diesen Trick vom Schrottplatz. Mhm. Sie sagt immer, ach guck mal, du hast hier was und so. Und dann putzt er es weg und währenddessen erzählt sie was. Und dann sagt er wieder irgendwas, ja, so.
Mhm. Aber ist das so sozialkritisch nochmal irgendwie interessant, so was er da erzählt?
Nee, das kommt später noch so. Okay. Das ist nochmal so, wenn es um seine Theorien geht, was er glaubt, was passiert ist und so. Ne?
Genau, weil da hatte ich ja irgendwie drauf gehofft, dass es da im Buch noch was Spannenderes zu gibt.
Also nicht, dass mehr, das ist ne? mir jetzt so. Nicht so, ja schon, aber das ist jetzt nicht so in Gedächtnis geblieben.
Letztes Jahr war ein Mann dabei, der immer nur Om Om rief, bis ich Lust bekam, ihn zu Ohrfeigen.
Also es ist so, dass er erzählt auch von diesem Treffen und erzählt ganz spannende Sachen, weil er auch jemand getroffen hat, der so der Hohlerdentheorie anhängt. Das gibt's ja,
Reptiloiden,
dass,
ja?
Ja, dass Leute ja glauben, dass die Erde hohl ist und innen drin wohnen ja Reptiloiden, meine ich, ja, so. Dem
Merkel
ist er begegnet
ist auch,
und so.
Ist auch ein
und den fand er bescheuert, aber am bescheuertsten fand er den Typen von Om Om und er müsste halt, wie gesagt, auf seine Frau aufpassen.
Unter den ganzen Bekloppten, ja.
So, weil die ja das Zeug glaubt und dann wäre die schon vollkommen durchgeknallt, wenn die da alleine hingehen lassen würde.
Genau, das weil sie erzählt schon. Ja dann, um das Thema oder ne, um seine ganzen Schimpftiraden auf was Angenehmeres zu lenken und was Unverfänglicheres.
Wo ich mir dann denke, ja, total unverfänglich.
Von dem geplanten Jahrestreffen der Gruppe Blauer Stern zu sprechen, die sie dann ja eben alle auf die Ranch eingeladen hat. Und,
der Freund, der genau. Barron freut sich bestimmt noch eine Körperöffnung dazu.
Ja, er hat da irgendwie keinen Bock drauf. Ne? Also sie sind sich ja nur einig drin, dass die Welt zugrunde geht. Das ist die einzige Einigung, die sie so haben.
Ja.
Und er hält null was von diesen Leuten, die da kommen. Und er hält ja scheinbar auch nichts davon, dass sie da errettet werden.
Aber er führt jetzt seine Frau auch nicht so vor, wie man könnte. Also es ist ein leichtes, sie damit aufzuziehen. Und
das stimmt.
Aber er macht sich jetzt nicht hart über sie lustig, das stimmt. Und sie macht sich auch nicht hart über ihn lustig. Also die gehen da schon relativ respektvoll mit ihrer jeweiligen Beklopptheit um.
Ja. Und ganz wichtig ist, sie kommen ja zurück in die Küche und Elsie fragt, ob es so war, wie sie gesagt hat. Und dann haben sie gesagt, ja, es war interessant, aber nicht gemütlich.
Ja.
Und dann sagt sie ja,
Mr. Barron
ist wie eine Klapperschlange bei Gewitter. Im Buch, und das ist wichtig, sagt sie, wenn er schlechte Laune hat, dann ist er so unberechenbar wie eine Klapperschlange bei Gewitter. Weil ich habe mich nämlich auch gefragt, wie ist denn eine Klapperschlange bei Gewitter? Also zurückgezogen oder was?
Ja, tschüss, unterm Baum.
Und im Buch ist es klar, wenn er schlechte Laune hat, so ist er so unberechenbar wie eine Klapperschlange bei Gewitter. Und das ist noch im Buch ein sehr wichtiger Satz, tatsächlich.
Okay.
Spannung.
Er wird also irgendwas Unberechnetes tun.
Mal sehen. Ne? Also, und sie fahren aber zu, also Kenneth hat ja in der Küche bei Elsie gewartet und sie fahren jetzt weg.
Elsie, bis dann.
Ja, kommen aber nicht weit.
Das übrigens fand ich so aber auch einfach wirklich noch nett. Die drei Fragezeichen wieder als wohlerzogene Jungs
bedanken sich.
Gehen nochmal zur Köchin und bedanken sich. Ja, sind so diese Kleinigkeiten, wo ich merke, dass die schon auch als Kind irgendwie für mich eine Menge, ach so, als Vorbildfunktion hatten.
Ja.
Das sind schon irgendwie einfach auch nette Jungs.
Anders als Tarzan.
Ja, um da nochmal an die Ecke. Ne? Aber das ist halt wirklich so, dass mir das auffällt bei dieser Folge auch. Ne?
Ja, es kommt aber so von Herzen. Also komm, wir danken noch Elsie.
So mit dieser Selbstverständlichkeit. Ne? Und dann, genau. Ja. Aber klar, sie kommen nicht weit.
Ja, sie kommen so ungefähr 3 Sekunden weit. Ne? Also ich glaube, das hätte eigentlich noch Sichtweite sein müssen. Jetzt so Hörspielfehler wieder. Ne? Also da hätte man vielleicht ein Ticken länger dran ziehen können.
Kommt mir auch so vor, als müsste man das jetzt eigentlich, müssten die von der Veranda sehen, da steht ein Soldat. Ne? Ja. So. Ja. Aber ist ja
wohl. Ja, machst du einen Hügel und zwei Kurven dazwischen, dann wohl wohlwollend. Ja. Also,
ja, okay.
Aber die Szene, die jetzt kommt, ist schon davon abgesehen absurd.
Ja. Also ja. Ja, wir lassen euch nicht durch.
Justus, komm mal.
Die Straße ist gesperrt.
Ja.
Ja. Und dann fällt ihm das Gewehr aus der Hand.
Lauter fähige Soldaten. Es macht ja keiner mehr seinen Job richtig heutzutage.
Ja, ja, genau, richtig. Ja, aber auch der Schuss, der sich dabei löst, der klingt irgendwie durchbrochen.
Ja, weit
weg. Nee, und auch nur so also als wäre da irgendwie ein Knick drin. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Der ist kurz laut, leise, wieder laut.
Der Schuss.
Ja. Der Schuss, ganz komisch.
So, ja. Aber jetzt echt, also auch da, wie lakonisch, tiefenentspannt, bis gleichgültig da alle bleiben.
Mhm. Vor allem der Soldat.
Alle.
Liest er das nur ab, der Helmut
so,
hier.
Ja, oder? Ja. Der steht dann da und sagt so, ja, natürlich ist sie geladen, wir haben heute scharfe Munition bekommen.
Wie wenn er
bekommen.
Bekifft wäre. So. Ja. Ja, wirklich.
Das ist ja nicht schlimm, der Schuss.
Ja, wer weiß, vielleicht ist das, ne, bei uns, er hört endlich auf zu saufen.
Ja, okay, klar, kann sein, dass der Helmut Ziel dieses Skript gelesen hat, gesagt, oh, ich glaube, dieser Soldat ist voll unmotiviert und so. Ne?
Ja, aber ich meine, Justus, Peter und Bob und Kenneth sollten das nicht sein. Also, da hat sich gerade ein Schuss gelöst, die haben halt einfach mega Schwein gehabt, dass sie nicht draufgegangen sind und ja.
Und dann kommt ja auch schon der Ferret angerannt, ne, und scheißt den zusammen.
Dann Ferrante.
Ja. Ja, und sagt, wenn sie nicht mal ein Gewehr halten können, sind sie unfähig.
Ja.
Ja.
Und da ist er noch ein richtiger Stein, der Soldat.
Ja, ich bin unfähig.
Ja. Und da ist Kenneth wiederum derjenige, der auch irgendwie krass respektlos ist, oder? Also die nehmen das alles überhaupt nicht ernst. So werden ja keine Zeit für ihre Kriegsspiele.
Ja,
ne, man denkt ja, dass in Amerika man höriger gegenüber den Soldaten ist, oder?
Ist man das? Weiß ich nicht. Ich glaube gerade in Amerika nicht.
Ja. Aber auch hier wärst du doch, wenn da eine Straßensperre irgendwie vom Militär errichtet ist, würdest du da doch auch jetzt nicht Palaver anfangen.
Ja, ich fühle mich da mehr wirklich den Soldaten gleichgestellt, was ja Bürger in Uniform sind. So.
Oh.
Aber als jetzt in Amerika, wo ich denke, okay, das sind erstmal da diesen Veteranending, hat doch da jeder einen Veteranenkomplex. Danke, dass du für uns gedient hast und so, ne? Und
die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, was ich heute
Zeit
bin.
Auch in, wann war denn der Vietnamkrieg zu Ende? War die nicht theoretisch noch in Vietnam? Nee,
Anfang 80er nicht mehr.
Ja gut, das ist aber das Hörspiel, ist Anfang 80er rausgekommen. Wer weiß, wann der Roman gemacht
wurde. Ja, keine Ahnung.
Aber auch, glaube ich, 81 ist das.
Ja, naja, trotzdem. Gut, ich will nicht so, es ist eine obskure Szene und der Lieutenant Ferrand, der droht ja nicht wirklich, aber ein bisschen so mit der Waffe, weil der Kenneth ja irgendwann sagt, sie wollen uns beschützen mit
einer Waffe.
Super, super, super Satz auch, ja.
Wobei ich sagen muss, ja, wie denn sonst? Wie soll ich denn, also.
Aber es ist eine schöne Waffenkritik, so finde ich. Ne? Aber klar, man hat
das Hörspielskript haben bei Hippies geschrieben, soll ich sagen.
Ja, ich meine, Anarchisten. Pack! Peck. gut, Justus, sie beugen sich ja letztendlich der Gewalt, ja, so, und Justus sagt aber, ich bin gespannt, was Mr. Charles Barron dazu
mein
sagt.
Mein bester Freund.
Ja, er lässt sich das bestimmt nicht gefallen, dass seine Gäste, ne, wir hier auf seiner Ranch festgehalten werden. Vielleicht ruft er sogar beim Präsidenten an, wo ich mir denke, so, ja, klar, sicher, ne.
Der ist ja mir unsympathisch, ohne Ende, der Justus. Was ist das denn für eine eingebildete Scheiße?
Ich bin hier Gast von Charles Barron.
So kannst du Präsident gleich sagen, das ist ein kaputtes Knie.
Ja, die reichen Menschen sind halt die mit so Einfluss und den Connections und die armen Kriecher, die können dann gucken, wenn der die Tore zumacht, ist Zappenduster. Ne? Aber also ich meine, die ganzen Soldaten wirken erstmal nicht wirklich kompetent, man weiß auch nicht, was da los ist, aber Ansage ist, zurück zur Ranch. Und ja gut, wenn es sein muss, komme ich mit und erkläre dem Mr. Barron auch nochmal, was
sein
Sache
muss,
ist.
Nee, von sich aus. Nicht,
nee, er sagt das nicht, wenn es sein muss. Er sagt so, ich komme mit. Notfalls kann ich ja erklären.
Ich kann Mr. Barron auch was erklären. Stimmt. Mr. Barron ist auch hier voll der Hottie, den
Hallo,
jeder
Mr.
gut
Barron
findet. Dann, ja. Dem muss ich auch was sagen. Ja. Ja. So, viel ist ja auch Heidi Klum da. Oder so.
Ja.
Ja, aber ich meine, er, Mr. Ferrante, kommt nicht wirklich zu Wort.
Ja. Was sagen Sie da? Meine Straße ist gesperrt.
Entschuldigen Sie, das ist nicht Ihre Straße.
Ja, Ihre ist es erst recht nicht.
Ja, aber ich finde es großartig, wie der den so, wie kommen Sie dazu, eine öffentliche Straße zu sperren? Wie der den da anscheißt. Großartig. Das finde ich richtig gut.
Ja, ja, und dann, je mehr er stottert, wird umso mehr flippt er ja aus.
Reißen Sie sich zusammen! Ja. Stottern Sie nicht!
Und das ist so ein Moment, wo ich sagen würde, jetzt würde ich erst recht stottern.
Alles macht er schon geschickt, ne?
Ja, so, ja, aber was ist das für ein Arschloch, Entschuldigung, in der Szene? Was geht denn da?
Also, ja.
Ja, Mr. Barrett ist einfach nur ein Arschloch in der Szene. Also, ja, der, ich finde den ja, ja, ne, wo ich eben noch gesagt habe, so ein markiger Kerl, der weiß, was er will und der sich auch sein Recht verschaffen kann. Schön und gut. Aber das ist doch einfach nur ein Arsch in
der Szene. Ja, aber wie er reagiert, ist jetzt ja also das Gegenteil von einer Klapperschlange bei Gewitter, nämlich total berechenbar. Also, ne, das wird ja auch vorher schon gesagt, er explodierte förmlich. Ja, ich kann es mir original vorstellen.
Ja, also ich muss sagen, ich find's ganz gut.
Ich fand's auch cool.
So den so richtig runterputzt irgendwie so und so klar macht, also ihn da so in der Hand hat, sagt er, jetzt stotter nicht und so, ne?
Ja, das ist, ich meine, der Sprecher, der Charakter, das ist halt mega markig, super geil, aber das kann man jetzt, wenn man das auf der Story-Ebene anguckt, was der Mr. Barron da macht, ist das ja nicht irgendwie bewundernswert.
Ich fand's schon gut, dass er, also dem Militär quasi, also das fand ich bemerkenswert. Ob ich's gut fand oder nicht, ich weiß es nicht mehr so genau, wie es als Kind war, aber ich fand's auf jeden Fall bemerkenswert, weil Militär war für mich auch durchaus Respektperson. So, aber der hat da ja so gar keinen Respekt vor. Der hat ja null Respekt.
Ja, aber ist das bewundernswert? Also ich finde, ganz, ne, ich meine, das ist so dieses sich dann durchsetzen und gegen Unrecht verteidigen und nicht alles blind hören und abnicken und so, alles schön und gut. Und so ein bisschen ziviler Ungehorsam, wo nötig, wunderbar. Aber der lässt ja den guten Mann null zu Wort kommen.
Aber es ist logisch.
Hört sich überhaupt nicht an, was da abgeht, sondern scheißt ihn einfach mal derb zusammen und sagt, das ist alles hier meins.
So, ja, aber
also das ist halt schon irgendwie eine andere Nummer, ne?
Aber am Ende gibt er ja nach. Er sagt so, komm, wir fahren in die Stadt. Nein, Sir. Da wird ja wieder.
Nein, der gibt überhaupt nicht nach. Der sagt, ich rufe den Präsidenten an und dann ist das Radio kaputt.
Ja, also, nein, okay, aber als er sagt, ich fahre jetzt in die Stadt und dann sagt er so, nein, Sir. Tun sie nicht. Also da ist ganz klar, dass das nicht funktioniert. Ne? So, und das mit dem Radio und so weiter, ja, okay. Ne? Er ruft den Präsidenten an. Der so, ja, ruft den Präsidenten an.
Er weiß, das wird nicht klappen.
Ja, aber, sicher.
Aber jetzt mal ganz kurz, wie ich auf Texas komme. Der sagt nämlich, in Texas sei was passiert und alle Hauptverkehrsadern seien gesperrt. Ah, okay. Die sind in Kalifornien. Texas, ja. In Texas ist arschweit weg dann. Deswegen habe ich gedacht,
stimmt.
Das ist
da liegt noch, glaube ich, komplett New Mexico zwischen. Ne?
Ja, wieso ist dann, also dann wird alles gesperrt. Naja, egal, geschenkt. Aber ich denke, es ist natürlich das, die Frage, warum Barron, er ist halt, naja, vielleicht wie eine Klapperschlange ohne Gebiss, ne? Weil er labert, aber er hat ja Waffen im Keller. Er hätte ja sagen können, mir doch egal, ich fahre das durch. Aber letztendlich macht das doch nicht. Also er hat einen gewissen Grundrespekt vor dem Militär.
Also ich meine, es ist auch gut, muss man ja sagen, weil es wird natürlich jetzt relativ schnell genau diese Drohkulisse aufgebaut. Elsie ist ja auch diejenige, die sagt, das ist gerade wie in so einem schlechten Film. Jetzt ist ja irgendwie Telefon und Radio und Fernsehempfang, alles ist weg, die Straße ist gesperrt, man weiß nicht, was passiert ist. Da wird jetzt gerade so ein Katastrophenszenario entwickelt und natürlich ist das ganz cool an der Stelle, dass Mr. Barron derjenige ist, der sich davon jetzt nicht sofort ins Boxhorn jagen lässt, sondern erstmal sagt, ruhig, ich kläre das mal selber, ich guck mir das mal an. Das ist auch irgendwie ein starker Charakter.
Ja.
Das finde ich voll in Ordnung.
Ne? Ja. Ja, und dann kommt ja auch schon die Radioszene, ne? Was? Radios funktionieren?
Er geht erstmal weg, um den Präsidenten tatsächlich anzurufen.
Ja, genau.
Ne, so.
Und sagt, die Leitung ist tot.
Die Leitung ist tot, dann stellen sie fest, Fernsehen ist auch tot und Radio. Das ist allerdings schon ein paar Tage vorher klar oder einen Tag vorher. Beschweren sich die Arbeiter, dass sie kein Fernsehen mehr haben.
Okay.
Und so. Dann sagt ja der Leutnant, das ist so überall. Also er sagt, das Telefon ist gestört, er sagt, nein, das ist überall gestört.
Ja.
Und dann denke ich mir, okay, hätte auch ja sagen können. Ne, so. Ja. Aber gut, daraufhin will ja der Baron wissen, was genau in diesem Telegramm stand. Das sind ja telegrafisch. Genau. Das heißt, telegrafisch bedeutet über Draht. Alles, was mit Funk oder Wellen zu tun hat, geht nicht mehr. Aber Draht funktioniert.
Ja, über Morse, okay. Ne?
Ja, schätze ich mal. Und dann sagt der Leutnant, sagt ja, das kann und darf ich Ihnen nicht verraten. Warum kann? Also, er darf es nicht, ist klar.
Irgendwann sagt er, und ich kann Ihnen mehr dazu nicht sagen, weil ich selber nichts weiß.
Ja,
sagt
ja,
er irgendwann.
Ist, ja, ja, eben.
Das ist Rhetorik. Ist so,
der ist da in seiner Rhetorik grundsätzlich sehr hilflos.
Ja, ja, ich glaube, er will doch mal sagen, ich würde ja, aber ich kann nicht.
Ja,
naja.
Ja. Ne? Ja, na ja. Und Elsie kommt dann, aber hat funktionierendes Radio.
Tja.
Ja. Das klappt und wir...
Was nicht Hail to the Chief spielt.
Aber das Lied, das immer gespielt wird, wenn der
Präsident...
Ja, und das ist ja witzigerweise, sie haben Hail to the Chief nie gefunden bei der Neuabmischung und darum haben sie Hail to the Chief rausgemacht aus dem Hörspiel. Mhm.
Nachher kommt es aber nochmal, Justus sagt es.
Ach so, ja, der sagt, ja. Dann habe ich es vergessen.
Aber es ist halt eine Version von Stars and Stripes Forever,
ja,
was da läuft.
Ich kenne das als die Werbemelodie für Der General oder so.
General Bergfrühling. Genau, das ist doch so ein Waschmittel.
Ja. Recherchen und Archiv, sponsert bei dem General Bergfrühling.
Das ist so witzig, wenn du da... Ja, es ist, muss ja denken, wie gemein und subversiv das ist. Ne? Die Amerikaner, die lieben dieses Lied und wir machen daraus so ein Waschmittellied, also so ein Putzmittellied drauf. Und jeder Deutsche so, ja, wie denke ich jetzt an Bergfrühling und Putzen?
Ja, ne? Die haben es geschafft.
Ja.
Gut, aber der weltberühmte Podcast-Präsident vermeldet dann das Unvermeidliche. Ne? Es wurden unbekannte Flugobjekte gesichtet, und zwar in mehreren Bundesstaaten. Es wird auch von mehreren Landungen berichtet. Und im Prinzip heißt die Message, ruhig bleiben, zu Hause bleiben, mit dem Militär kooperieren.
Mhm, ganz wichtig.
Also im Prinzip
Leisten
direkt
Folge.
Für Mr. Baron gemacht. Ne? Füße stillhalten, zuhören, sagen, was einem, ne, was man tun soll.
Genau.
Ja. Und im Buch, interessanterweise, vermutet er, dass das Quatsch ist mit den UFOs. Mhm. Er vermutet einen Arbeiteraufstand in den Städten, der die Regierung gestürzt hat. Und er glaubt, dass der Präsident auf dem Weg zu seiner Ranch ist, um sich bei ihm zu verstecken. So, ja. Ja, ja.
Aber im Buch wird ganz klar, wie bekloppt er wirklich ist.
Deswegen denkt er, sind die da, ne? Und wollen die da nicht raushalten? Wenn er sagt, ey, ihr wollt mich fest, das ist dort ja im Ding auch. Ihr wollt mich hier festhalten, nicht? Ihr wollt mich nicht raushalten. Ihr wollt mich, weil der Präsident ist gerade auf dem Weg hierher, ja? Der will sich hier verstecken, weil überall Aufstand ist. Und er sagt auch, ich habe gehört, in San Francisco oder irgendwo haben sich Arbeiter zusammengetan als vereinigte Arbeiter. Okay. Und jetzt frage ich euch, wozu vereinigen die sich wohl? Ne?
Ja, Pack.
So, ne?
Ja, Gewerkschaftspack.
Ja.
Ja.
Also da wird ganz klar, welch Geisteskind er ist. Er fürchtet so eine Art Revolution.
Von unten.
Ja, wo den Reichen das Zeug weggenommen wird. Ne? So.
Ja.
Davor hat er Schiss.
Ja.
Ich meine, er regt sich zu Recht auf, dass der Präsident mehrmals sagt, kein Grund zur Beunruhigung. Also ich meine, lande UFOs.
Aber es ist kein Grund zur Beunruhigung.
Ja, wäre jetzt schon ein Grund zur Beunruhigung.
Gut, aber das lässt du dir als Präsident nicht nehmen. Du kannst keinen Präsidenten finden, der, egal wie aussichtslos ist,
Chaos.
Rennt!
Panik!
Rennt alle! Ich kann euch nicht beschützen. Niemand kann euch beschützen. Haut einfach ab.
Ja, gut, aber Baron, da finde ich wiederum...
Plündert!
Kann ich seinen Ausraster irgendwie gut verstehen, wo er sagt, Idiot, Vollidiot. Ja. Wer hat den bloß gewählt? Der sagt ja gar nichts. Weil die Informationen sind natürlich auch mega...
Spartanisch. Ja.
Und ich meine, in den 80ern gab es wahrscheinlich jetzt noch nicht auf 27 Kanälen und im Internet gleichzeitig Live-Schaltungen, Hintergrundberichte und überall Newsflash. Aber man wird ja schon erstmal auch irgendwo im Nirgendwo auf dieser Ranch mit wenig Informationen auch allein gelassen.
Ja. Und das ist ein schönes Szenario, finde ich. Also das gefällt mir sehr.
Ja.
Da bin ich total. Da gehe ich drauf.
Genau.
Gut, sie überwachen die Ranch allein.
Ja, und
auf Eindringlinge wird geschossen, an den Grenzen werden Wachen aufgestellt, also der regelt das da.
Die Wachen stellt er auf, weil er wirklich glaubt, der Präsident kommt. Also so, ne? Und er will ja nicht reinlassen, weil die Elsie beschwert sich und sagt, wenn der Präsident mit seinem Stab kommt, für so viele kann ich nicht kochen. Ne?
So, echt, das ist ihr Problem?
Ja, ja. Okay. Und dann sagt er, jetzt Elsie, reg dich auf. Da kommt keiner, ich mache hier alles dicht. Ja, so, der braucht gar nicht kommen. Also es ist schon sehr obskur.
Ja.
Aber es das ist wohl, dass da ist eine gewisse, in ihm ist eine gewisse Freude.
Er freut sich, dass der Präsident kommen will und er ihn dann nicht reinlassen kann.
Er freut sich, dass sein, also wie jeder Prepper sich freut, dass es jetzt soweit ist, ne?
Ja.
Also
ja.
Und da Freude, da ist schon eine gewisse Freude zu spüren bei ihm.
Geil. Aber ich meine, das Rollenbild ist auch krass, nur mal kurz am Rande. Ne? Ich meine, dass so Elsie stimmt. macht sich Sorgen und wird von Mr. Van mal eben grob wieder zurück in die Küche geschickt und die macht sich Sorgen, dass sie nicht genug auf den Tisch bekommt, wenn der Präsident kommt. Also darfst du auch mit heutigem Genderblick schon nicht mehr gucken.
Ja, das, aber das ist natürlich ein super Trick von Elsie, den sie anwendet, damit er zumacht. Ne? So. Und nicht sagt, ich gehe weg.
Ja.
Weil das wäre Kacke. Ne? So. Und sie will schon, dass er dicht macht.
Ja, und klappt ja auch.
Man muss sagen, jetzt in dieser Szene oder überhaupt in der Entwicklung bisher die drei Fragezeichen eher so Art Statisten, die da so mit und durchlaufen, damit man dieses Szenario, diesen Ort, die Menschen da einschätzen kann und kennenlernt.
Ja.
Und jetzt kommt diese Szene, wo sie auch das erste Mal wirklich in Aktion kommen und wo sie einfach auch so für, also als Kinder irgendwie auch für mich da so unglaublich beeindruckend sind.
Jetzt gibt's ja aber auch erst einen Fall. Sie geben niemandem ihre Karte. Niemand liest ihre
das
Karte
stimmt.
vor.
Ja, im Buch das schon. Stimmt. Aber okay. Oh, im Buch schon. Später dann.
Mrs. Baron gave it.
Ja. Okay. Ja. Ja gut, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann machen sie sich jetzt aber auch irgendwie auf den Weg. Ne? Also sie wollen.
Ja. Genau, und das ist halt so mutig. Ne? Ich meine, genau dieses Szenario mit die Bedrohung und irgendwo im, ne, alleine und alle sagen, Füße stillhalten und diese drei 13-, 14-jährigen Jungs, keine Ahnung, warten bis zum Einbruch der Dunkelheit, um dann über Feld, Wald und Wiesen das Gelände zu verlassen und selber zu gucken, was da los ist. Das ist schon
und
geil.
Und dann finde ich aber auch krass irgendwie, dass Peter sagt das, glaube ich, irgendwie so, aber die haben doch Waffen irgendwie, das ist doch gefährlich. Und Justus so, aber sie schießen nicht auf uns, das ist doch klar. Wo ich mir denke, so, nee, so klar ist es irgendwie nicht.
Ja, es ist ja, sie denken zum Ersten, denken sie ja, wir tun ja nichts Verbotenes. Es geht ja nur darum, dass die Straße frei bleibt. Wenn wir nicht auf der Straße sind, dann hat ist doch, dann auch ist doch scheißegal, ne? Dann können die uns auch nichts verbieten. Das ist ja erst ihre Denke, so, ne?
Ja.
Aber sie merken dann schon, als dieser Jeep da irgendwie in die Pampa leuchtet und dann bekommen sie ja nach und nach auch das Gefühl, dass es eigentlich eher darum geht, dass sie auf die da bleiben sollen.
Ja, warum? Im Hörspiel, genau. Im Hörspiel sagt Justus nämlich, aber in einem hat Mr. Baron recht, das Hauptinteresse galt der Ranch und nicht der Straße. Ja. Und das ist jetzt erstmal postuliert.
Genau.
Ja, so,
hab ich mich nämlich auch
gefragt. Nimmt er das her? Aber weil Justus es sagt, ist es dann auch so. Also in der Hörspiellogik, ne?
Ja, im Buch ist auch nicht mehr als ein Gefühl, das er hat. Ja, so ein Gefühl, dass er denkt, der hat schon recht, dem Leutnant geht es darum, ihn da festzuhalten.
Mhm.
So. Und nicht so sehr wirklich, um die Sicherheit oder sonst
Eine schöne Stelle ist da auch noch drin, wo Peter, glaube ich, sagt, ach, Mr. Baron, für mich ist der total übergeschnappt. Und Justus dann sagt, ja, kann sein, dass er das ist, aber in einem Punkt hat er recht.
Mhm.
Also, dass Justus das so differenziert und sagt so, ja, na klar ist der übergeschnappt. An ganz vielen Stellen hat er sie garantiert nicht mehr alle am Christbaum, aber trotzdem, das ist wieder so dieses klassische drei Fragezeichen, auch wie Mrs. Melody und so, wir nehmen die aber trotzdem ernst. Auch die Bekloppten sind nicht zu 100% bekloppt, sondern da ist immer noch irgendwie auch ein Vernunftstier drunter, sag ich mal.
Aber er hat auch nicht wirklich, einen Plan, warum. Also es ist nur ein reines Gefühl. Also was denen auffällt, ist, dass die Soldaten sehr neue Uniformen tragen. Ne? So, das fällt ihnen auf. Und dass er sagt irgendwann, der macht es so wahnsinnig pflichtbewusst. Das kommt mir vor wie ein Schauspieler, der einen Soldaten spielen will. So, ne? Sagt er schon.
Na, es gibt Anhaltspunkte. Okay,
und dann sagt der Bob, ja, der ist wahrscheinlich gestern erst befördert worden, der ist ja auch noch voll jung.
Ja.
Deswegen macht er hier so einen auf Zampano.
Ah, okay, da ist das Buch dann schon, streut so ein bisschen was noch auf dem Weg.
Ja, aber auch
ne?
nicht schlüssig. Also auch nicht so, dass man sagen würde, ja klar, super, dass du drauf kommst, Justus das Mr. Baron recht hat. Es bleibt nur so das Gefühl. Also was ich nachvollziehen kann, ist, wenn sie da so laufen und sie merken, okay, da sind die Wachen von Mr. Baron und auf der anderen Seite sind die Jeeps und die fahren immer hin und her. Oder ist ein Jeep, der immer hin und her fährt und leuchtet das Grundstück ab. Mhm. Dann will der nicht, dass jemand rausgeht. So, also ne, dieses Gefühl bleibt so da.
Ja, ja, das geht, dass es nicht um die Straße geht.
Wobei sie sagen könnten, ja, solange der ne mit einem Fahrzeug die Straße blockiert, ist doch alles scheißegal. Ne? So, dann muss doch keiner mit dem Jeep rumleuchten hier die ganze Zeit.
Aber eigentlich ist ja das Risiko, was denn, ne, was ist da draußen? Ne? Eigentlich müssten die froh sein, dass die Ranch bewacht wird. Aber es bleibt dieses Gefühl, dass die Ranch bewacht wird, hat halt mit der Ranch zu tun und nicht mit dem, was da draußen passiert. Ne? Und
das,
draußen passiert.
Apropos draußen.
Eine Menge.
Ja.
Ja, weil das ist ja das, was ich so, während ich es gehört habe als Kind und auch jetzt noch hatte, dass ich dachte, wow, wieso wollen die raus? Ich hätte keinen Bock rauszugehen.
Ne? Ich hätte auch Schiss, genau.
Ja, ich hätte Angst. Was kommt denn sofort? Kommt dann so ein Marsmensch und haut mir eins über die Rübe und so. Genau. Ne? Und,
oder möchte einfach nur freundlich Kontakt aufnehmen.
Ja, ja, aber irgendwie, ich hätte auch gedacht, ich bleib dann da, weil jetzt ist eh alles vorbei, Armageddon, ne? Die paar Menschen, die da noch trifft, die wollen dein Essen haben, irgendwie so.
Ich will mich so ein bisschen deswegen meine ich, genau, die sind halt da einfach diese mutigen Jungs, wie man sie ja auch damals auch schon als Kind einfach haben wollte. Die machen halt als Detektive genau die Dinge, die man sich wahrscheinlich in echt nicht trauen
würde. Die müssen an die Front.
So, die gehen nämlich da raus und gucken sich das an.
Das UFO.
Ach, UFO. Ach,
UFO. Krass. Es kommt ein UFO.
Ja,
The Blazing Cliffs.
Ja, ja, genau. Es leuchtet. Ne? Die Klippen fangen an zu leuchten. Blau.
Blauer Nebel.
Es kommt ein ganz komisches Geräusch. Zumindest im alten Hörspiel ist das so ein... So ein komisches, ne? Und auch eine sehr gruselige Atmosphäre, finde ich. Also die ist schon nah an Tal des Schreckens von der Atmosphäre, fand ich. Also für so ein frühes Hörspiel so eine gute, gruselige Atmosphäre.
Und spätestens hier sind wir voll in Geheimakte UFO. Und ich finde, die sind eins zu eins, kannst du die übereinander legen. Und da frage ich mich, Geheimakte UFO hat den Marx geschrieben, ne, glaube ich. Der hat da auf jeden Fall, ja, nicht nur andeutungsweise, der hat da so die Pausen drüber gelegt. Das ist so, dass ich während des Hörspiels nicht mehr wusste, in welchem Hörspiel bin ich jetzt.
Also. Ja, aber in dem ist es doch wesentlich besser, finde ich. Also,
ich meine, das ist natürlich so, dass das Original und das andere nimmt dann da nochmal drauf Bezug, aber was eigentlich aber auch Sinn macht.
Nach dem, was sie da erleben, dass sie noch einmal auf ein UFO reinfallen, da gehören sie geschlagen.
Ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass, ich meine, da haben wir uns natürlich auch zu Recht mehr als drüber ausgelassen, wie die drei da mit dem Thema Außerirdische und UFO umgehen.
Ja.
Hier, Gott sei Dank, ist das eine ganz andere Nummer.
Ja.
Also,
nachdem die Erscheinung aber auf jeden Fall verblasst, rennen sie zurück zur Ranch, weil sie wissen wollen, wie haben die anderen das aufgenommen. Ne?
Viele haben es gesehen.
Der Mr. Baron geht natürlich mit einigen Angestellten wieder nachsehen und die drei Fragezeichen rennen wieder zurück und sind wieder schneller da. Ne? Ist irgendwie komisch.
Ob sie wirklich schneller da sind, weiß ich nicht.
Ja, der Baron will sie doch abknallen. Ja. Also der sagt, oh, wer da? Oder
so, sagt, los zu den Waffenmännern, wir gucken uns den Scheiß jetzt an. Und Justus sagt, ey, wir müssen super schnell selber nochmal nachgucken.
Sonst vertuscht er das unter Umständen.
Sonst vertuscht er da was oder Spuren werden verwischt, genau.
Ja, aber dann finden sie, wie heißt das, Simon DeLuca?
Ja, genau. Finden wichtig sie. Ist noch, der Leutnant kommt, ja. Auch angefahren und sagt, oh, ist was passiert und so, oh, ich kümmere mich so voll.
Was will denn dieser Leutnant schon wieder?
Also da hätte ich jetzt Verdacht geschöpft, weil der Leutnant, der so, oh, ich wollte gucken, ob es auch Mrs. Baron gut geht und so, ne? Ja. Was soll das? Also
auch wunderschön finde ich auch, wo dann Mrs. Baron irgendwie sagt, dieser bedauerliche Leutnant will doch nur seine Arbeit machen. Ist mir egal.
Ich bin so grob, wie es mir passt.
Ich bin so grob, wie es mir passt, Ernestine.
Aber der Simon DeLuca, ne? Ich meine, der liegt dann da, hat offensichtlich einen Schlag auf den Kopf bekommen und der hat verbrannte Haare.
Ja.
Mhm. Warum?
Im Buch gibt es da ein Warum?
Ja, weil vom Antrieb des UFOs soll das so, also die haben das gemacht, damit das so aussieht, als wäre er quasi in den UFO-Abgasstrahl gekommen.
Ja, okay.
Weil das, und davon sind nur die Haare verbrannt und nicht das ganze Gesicht. Ja.
Das hätte man so denken können, aber das wird halt im Hörspiel auch nicht weiter irgendwie.
Nee, das hätte man sagen
aufgelöst oder so.
Von den Düsen des UFOs oder so. Oder vielleicht denkt man, dass von den Feldern was mit Flammen war. Also, das ist schon komisch, ja, so.
Ja, und er weiß auch wirklich gar nichts, ne? Er kann sich an nichts erinnern.
Ja, und daher war er eigentlich redundant. Also, es gibt keinen, auch im Buch nicht, finde ich wirklich einen Clou, dass man sagen kann, wow.
Genau, also der bestätigt jetzt nicht nochmal, ja, ich habe das UFO gesehen.
Nichts.
Oh, ja. Nee, er hat gar nichts gesehen. Und das Erstaunliche ist auch, dass, da seid ihr jetzt drüber hinweggegangen, der Justus will ja vor dem Baron auf der Weide sein, weil er glaubt, der Baron würde was vertuschen, wenn er was findet.
Warum eigentlich?
Ja, warum?
Ja. Weil Baron ist jetzt nicht so der Typ, der mit irgendwas hinterm Berg hält.
Nee, der Eindruck macht er auf mich auch nicht.
Der trägt ja alles direkt ganz vorne auf der Zunge, weil er denkt.
Ja. Also befürchtet Justus, dass der Baron einfach seiner Ernestine quasi dann alles verheimlichen will. Also sagen wir, dort waren blaue Schafe.
Ja, es stimmt ja. Ich glaube, vertuschen, passt da auch nicht. Nee. Ne? Also ich glaube, so dieses Risiko, dass der macht sich halt die Welt auch so, wie sie ihm passt. Und zur Not haut er das UFO in Klump und Asche, bevor Justus einen Blick drauf werfen konnte. Also, dass der sagt, wir müssen schnell da sein, weil Mr. Brand sonst da irgendwie was an der Szenerie
kaputt
ändert,
macht.
Ist total nachvollziehbar. Wenn du sagst, vertuscht, stimmt. Das macht keinen Sinn.
Aber wie schnell er dann auch irgendwie aufgibt und sagt, wir müssen zurück, wir werden eh nichts finden, finde ich irgendwie so ein bisschen so, das passt nicht zu Mr. Baron. Also da hätte ich ihn jetzt irgendwie ein bisschen mehr Schneid.
Soweit ich weiß, sehen sie halt sonst nichts Verbranntes. Also oder so, oder irgendwie was Plattgedrücktes oder so.
Und es wird ja im Hörspiel dann aber auch noch gesagt, irgendwie, dass da noch alles Mögliche abgesucht wird, aber dass man wirklich nichts findet. Ne? Ja, okay, aber da hätte ich jetzt gedacht, dass da Mr. Baron mit seinen Leuten da aber mal alles ganz genau absucht.
Also gehen sie zurück, alle zusammen. Und da ist der Leutnant immer noch. Sollte der nicht abhauen? Hat er dem nicht gesagt, er soll verschwinden? Aber der ist immer noch.
Ja, der sollte, aber der huscht da ständig rum. Das ist, ja.
Ja, der hat was mit der Mrs. Baron,
glaube ich. Ja, ich glaube auch, der mag die.
Ja.
Er denkt so, komm, du.
Ja. Ich meine, der Mr. Baron sagt jetzt halt hier, gib mir mein.
Nicht der Postbote, sondern der Leutnant.
Wenn der Leutnant zweimal läutet.
Ja.
Mr. Baron sagt halt, hier, gib mir das Feldtelefon und das funktioniert dann angeblich, aber irgendwie nicht. Und dann ist es Mrs. Baron, die dann das nicht funktionierende Feldtelefon mit dem elektromagnetischen Feld in Verbindung bringt und sich aber auch, finde ich, sehr cool irgendwie nicht von dieser Beleidigung so aus der Ruhe bringen lässt. Ne?
Ja,
du weißt doch nicht mal, was das ist. Ja, stimmt.
Stimmt, weiß ich wirklich nicht.
Total geil, oder?
Super. Finde ich so souverän, ne?
Ja.
Das klaue ich mir so.
Ja, nein, aber die muss halt auch total, also die muss ja so sein, um neben ihrem Mann nicht irgendwie total kaputt zu gehen.
Dann sagt sie, ja, und dann ist es halt so, und dann ist alles gestört bis zu den Autos hin. Und sagt er, ja, unser Auto geht aber noch. Dann sagt sie, ja, aber noch. Weil die noch nicht nah genug dran sind oder so.
Aber ganz ehrlich, ich meine auch diese ganze Idee, dass jetzt da gerade ein UFO war, ne, was ja in Geheimakte UFO zu Recht unser Kritikpunkt Nummer 1 war, dass sie sich super lange irgendwie, dass sie da so tun, als wäre das eine ernstzunehmende Möglichkeit. Ja. Hier ist es sofort vom Tisch, weil Justus in der nächsten Kombination sofort die Lösung des ganzen Falls auch schon präsentiert.
Ja.
Das ist halt an der Stelle auch wirklich
auch sowas
unglaublich.
UFOs und das existiert für seriöse
schnell,
Detektive.
Schnell, ne, da sagt er sofort immer hier, was eigentlich so Thema Tonbandaufnahme, Trickkiste, das kann man doch mit Requisiten vom Film auch alles nachstellen und die Stimme vom Präsidenten kann man nachmachen.
Man kriegt auch eine Aufnahme der Marinekapelle.
Ja,
irgendwo
ne, alles geht darum, Charles Baron zu isolieren und damit hat er sofort eigentlich den Fall
gelöst.
Schon
also
gelöst.
Ja, nein, ne?
Ja.
Aber das ist auch das, wo ich denke, so, yo, alles klar. Und das ist auch schon an relativ früher Stelle ziemlich klar und ziemlich gute Hinweise darauf, dass das tatsächlich so ist. Aber trotzdem bleibt's spannend, finde ich.
Ja, also hier macht das Buch einen Schlenker, einen etwas längeren Schlenker. Und zwar ist es so, die drei wollen bei Tageslicht nochmal die Ranch verlassen. Mhm. Und auf der Weide, in der Nähe der Weide, stoßen die auf jemanden im Raumanzug. So. Und dann werden alle drei aber niedergeschlagen. So.
Okay.
und werden zurückgebracht, wenn sie gefunden werden, wenn man sie
verbrannten Haaren.
So, nee, hatten sie nicht. Und werden von Mrs. Barron gepflegt, die ist auch Krankenschwester, die hat mal als Krankenpflegerin oder
so. Sagt ja auch zu dem Simon DeLuca, meine Frau wird sie verbinden.
Ja, ja genau, und sie ist für das zuständig. Mhm. Und
ist auch gut als
die
Prepper.
Mrs. Barron erzählt dem Justus, die anderen beiden gehen nämlich in Orangenhain. Ne? So, ja. Das kennen wir auch, ne?
Ja, ja.
Passiert. Und dem Justus erzählt sie so, dass sie Zweifel hat, ob das Außerirdische sind. So, wenn sie sagt, die würden niemanden umnocken. Ne, die haben Simon DeLuca umgenockt und jetzt euch drei. Und
ja, die Retter ja von Omega
würden es niemals tun. Aber seit gestern würde ihr Mann glauben, dass die wirklich kommen. Ja. Der sei voll Drupp. Ja?
So. Ja, jetzt kommt doch dieses, der Alte nimmt uns das langsam ab.
Mhm. Ja.
Von Ferrante.
Ja. Der Justus sagt zu ihr, ja, hat ihr Mann denn, ich glaube auch nicht, dass es ernst ist. So, und da gibt er ihr auch die Karte und so weiter. Okay. Und sie beauftragt sie. Und sie und Justus sagt, ja, aber was gibt's denn Wertvolles zu holen? Dann sagt sie, nix, das ist alles auf der Bank. Und dann sagt er, auch mein Schmuck ist auf der Bank. Dann sagt er, sicher, weil ich glaube, der traut dem ja nicht, den Banken. Sie so, nee, es ist nichts im Haus. Wir können gemeinsam jetzt das Haus durchsuchen. Der ist jetzt eh ausgeritten. Durchsuchen wir das Haus. Und der Justus sucht und sucht und findet auch nichts. Findet ein Safe tatsächlich, in dem findet er den Schmuck tatsächlich, aber sonst nichts. Und er guckt sich die Kontoauszüge und alles an. Und
aber dreist.
Letztendlich, ja, total krass. Und da entdeckt er nämlich, dass der wahnsinnig viel Geld für Gartenmöbel ausgegeben hat. Und dann kommt der Barron aber zurück und er muss dann auf die Veranda oder da aufs Dach quasi, das, was wir auf dem Cover sehen. Da muss er dann hin und sich dann da verstecken, wenn der Barron plötzlich zurückkommt.
Okay, das ist auf jeden Fall die deutliche Extended Version von Justus redet mit Mrs. Barron, während Peter und Bob in den Orangenhain gehen. Cool.
Was er aber halt weiß, ist, definitiv traut er den Banken nicht. Der hat nämlich nicht laut Kontoauszügen all sein Geld abgehoben. Mhm. Das ist weg. Das Geld ist definitiv nicht mehr auf einer Bank sind noch $10,000, aber das war's.
Aber das ist ja auch nicht nennenswert, wenn man mit Millionären
zu tun. Genau. Ja. So. Und daher weiß er traut, das Geld ist nicht da. Das ist nicht auf den Banken.
Naja, aber diese $10,000 sind in Bergmonster richtig viel.
Ja.
Naja, egal. Währenddessen sind Bob und Peter im Orangenhain unterwegs, um da zu gucken, ob die Straße auch irgendwie gesperrt ist und so. Ne? Also die wollten da auch irgendwie noch mal ein bisschen recherchieren. Und stoßen halt auf das Zelt von Al und Bones.
Bones, ja.
Aber sind halt auch so ein bisschen so, ach, die werden uns schon den Kopf nicht runterreißen. Wobei ich mir dann so denke, nee,
ja.
Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen leichtsinnig.
Habe ich aber auch anders gehört. Also da habe ich so dieses Klassische gehört, Peter ist der Schisser und die machen so ein Ranschleichen, wo Bob auch in seiner Rolle wie dann immer der große Bruder ist, der sagt, komm mal mit, aber vorsichtig, aber wir gehen auf jeden Fall näher ran.
Ja, aber Bob sagt halt auch ganz klar so, ach, den Kopf werden sie uns schon nicht runterreißen. Wo ich mir dann am Ende des Gesprächs denke, doch. Würden sie.
Auf der anderen Seite gehen sie natürlich davon aus, dass eben die Soldaten ja nun auch nicht irgendwie die Feinde sind, sondern eigentlich ja auch zum Schutz da sind.
Ja, da sind sie sich halt noch nicht so sicher, ne?
Also im Buch hat er ziemlich viel Schiss und es schleicht sich ganz, ganz vor. Es dauert eine Viertelstunde, bis der überhaupt an denen dran ist.
So. Ja.
Und was verstehen kann. Er muss ja über den Zaun. So, das muss er an der Stelle tun, wo man ihn weder der Wachmann vom Ding sieht, noch der andere. Und dann schleicht er sich an sie ran und belauscht sie da.
Ja, aber das ist auch so eine tolle Szene, oder? Wo man so diese Stealth-Action, wo man sagt, ja, das war so auch als Kind Detektiv spielen und sich irgendwo anschleichen und vorsichtig zuhören.
Nicht gesehen werden.
Und während da das Militär unterwegs ist, mega stark halt so.
Ja. Und dann kommt natürlich auch Ferrante direkt wieder an, ne, und brüllt, au! Bones, hört endlich auf zu saufen.
Ja.
Ihr markiert hier Soldaten der Vereinigten Staaten. Also macht keinen Mist.
Das ist auch so alte Sprache, oder? Markieren.
Ja.
Ihr markiert hier Soldaten. Das ist so, das sagt heute kein Schwein mehr, oder?
Nee.
Ich kenne das noch, aber wenn man irgendwie so sagt, so, jetzt markier mal nicht den Starken oder sowas. Ne? Das ist so ein anderes Wort für Schauspielern, oder?
Ja,
also
so. Ne? Ihr repräsentiert.
Ja, genau.
Ja. Auf jeden Fall wird dann direkt klar, weil Bones auch direkt schon sagt, so, hey, warum schnappen wir uns den Alten nicht einfach irgendwie? Was soll der ganze Scheiß ja, hier? Ja,
wieder so gelangweilt, wofür ich echt schlagen könnte.
Ja, ja, der ist der ist so ein bisschen wie Dieter Manowski hier von TKKG, vom Manos Kraftcenter. Naja, auf jeden Fall wird da ja sehr klar, was die vorhaben. Ja. Ne? Und dass der Ferrand dann auch noch sagt, irgendwie so, wir hätten keine Chance, der hat hier 50 Landarbeiter, einen ganzen Keller voller Waffen, den könnten wir nicht einfach so ausrauben hier in seiner Ranch, das müssen wir schon anders machen.
Und deswegen bleiben wir beim Omega-Bluff. Das sagt er ja auch nochmal.
Der Alte nimmt uns das langsam ab.
Ausdrücklich, ne? Der Mr. Baron ist gerade irgendwie ausgeritten oder sowas, ne? Das heißt so viel wie, die gehen davon aus, der besorgt das, was sie haben wollen.
Die Information kommt aber da über das Feldtelefon, was nämlich klingelt. Und es wird ihm direkt klar, Moment, es war gelogen. Das Feldtelefon funktioniert, dieses komische, unförmige Ding, was da hängt.
Stimmt. Ja, die kriegen jetzt ja aus mehreren Richtungen auf dem Präsentierteller um die Ohren gehauen, dass das offensichtlich
deutlicher geht's nicht.
Gangster sind und keine Helfer.
Allein schon, dass sie saufen.
Punkt. Ja. Reicht schon. Also es ist so.
Und Bones reicht auch schon.
Die totale, der Name. Die totale Aufklärung. Also jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ne? Also, es ist so klar wie Kloßbrühe. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, wie geht's eigentlich weiter? Ja, so. Wie wird sich das Ganze jetzt auflösen? Letztendlich. Ne? Ja. Was machen sie jetzt mit dieser Information? Sie gehen zurück und berichten Justus davon. Und Justus schließt messerscharf, das muss einen Verbündeten auf der Ranch geben, mit dem hat er telefoniert, sonst wüsste er nicht, dass der ausgeritten ist.
Ja. Ja. Und das ist auch nicht so ein typischer Justus hat einen Einfall, sondern es ist tatsächlich kombiniert, das finde ich sehr schön.
Das finde ich auch gut, weil da bin ich dann nicht drauf gekommen.
Ich hätte mich so geärgert, wenn diese Folge jetzt auch so zerpflückt werden müsste.
Nein. Ja, also das ist schon gut. Und Justus hat ja berichtet, dass er auch mit Mrs. Baron gesprochen hat. Und er kürzt es ja ein bisschen ab, was ich euch erzählt habe, und sagt, er hat das eigentlich von ihr erfahren, ne, dass er weiß, dass es den Gangster ums Gold geht und das Gold sie auf der Ranch versteckt und er hätte das eigentlich von Mrs. Baron erfahren. Und letztendlich hätte das jeder erfahren können, auch der es wissen will.
Naja,
das
stimmt
halt definitiv.
Hat er ja
Peter,
recht.
Ja, genau. Doch. Aber wo Peter dann auch interveniert und sagt, naja, wenn du das rausgefunden hast, kann das noch lange nicht jeder rausfinden.
Das ist nett, aber tatsächlich glaubt ja Mrs. Baron nicht, dass er das Geld auf der Ranch hat, sondern sie glaubt nach wie vor, er hat es auf der Bank. Ne?
Ja.
So, das ist
alles im Buch. Ja, stimmt, das ist alles so ein bisschen schräg, ne? Ja,
also im Buch ist es so. Sie glaubt, dass er es auf der Bank hat. Sie glaubt nicht, sie sagt, ich habe nichts gesehen.
Ne? Wobei ich da Justus Bescheidenheit an der Stelle schon irgendwie nachvollziehbar fand, weil ich meine, die Barons sind grundsätzlich ja schon erstmal so sehr redselig und aufgeschlossen und machen da aus wenig ein Geheimnis.
Aber so ganz bescheiden ist Justus ja an der Stelle nicht, weil Justus ja auch sagt, ja, ihr müsst bedenken, dass die schon sehr lange lebt und dass der da ganz viel Zeit für hatte, während mir nur ein paar Stunden blieben.
Ja, ja, wobei halt Mrs. Baron natürlich schon doof ist, weil sie muss ja ihren Mann kennen. Wenn sie ihren Mann kennt.
Ja.
Weil wie der labert, alles bricht zusammen. Aber mein Geld habe ich auf der Bank, ne? Wenn kommen die Zombie-Horden oder wer auch immer, ne?
Was mich auch ein bisschen wundert, ist, warum ist das Ehepaar Baron den drei Fragezeichen und Kenneth gegenüber so vertrauensselig?
Ja.
Weil das ist ja alles gleichzeitig passiert mit der Ankunft der drei Fragezeichen.
Hanno, jetzt mach dir doch deine eigene Folge mit so kritischen Fragen
aber.
Kaputt, weil das ist der Bonus, den natürlich die drei Fragezeichen irgendwie in jeder Geschichte auch genießen.
Sie sind, also wie als Einzige, wie ich mir erklären kann aus dem Buch heraus, ist, sie sind Kinder.
Ja.
Kindern traut niemand was zu. Es ist so, dass der Baron ja, als sie abgeschnitten sind, als der Leutnant sagt, es kommt hier niemand raus, sagt der Baron, naja, ich kann euch jetzt nicht verhungern lassen. Ne? So. Also wir haben genug und ihr könnt hier essen.
Ja, ja.
Kein Ding. Ne? So.
Aber für den Präsidenten nicht.
Aber ich denke, habe ich mir aber auch gedacht, es dauert auch nicht lang und dann geht er zumindest zu Kenneth und sagt, wie machst du dich hier eigentlich nützlich, Junge? Ne? So, also ich denke, das wird er schon irgendwann fordern. Aber ich weiß, dass die Arbeiter sind sehr zufrieden mit ihm, also dass er gut für sie sorgt und so weiter. Also
ja, scheint. Ja, ein Patriarch.
Genau, ja, genau. So ein Material.
Aber wo du gerade sagst, das sind Kinder, genau, da habe ich mich nämlich auch gefragt, ne, drumherum irgendwie geht da gerade so ein bisschen gefühlt die Welt unter und normalerweise würden Kinder jetzt, ich muss mal Tante Mathilda anrufen oder ich will nach Hause und keine Ahnung. Und das ist halt einfach krass, wie souverän die drei Fragezeichen da einfach sofort sagen, wir haben hier irgendwie unser Ding am Laufen, wir kombinieren, wir lösen
machen sich auch Fall. Keine, die machen sich auch keine Sorgen um ihre Eltern oder irgendwie sowas. Aber ja, es wird ja auch für Justus ja auch relativ schnell schon klar, dass das alles Quatsch ist und auch nicht sein kann.
Das mag sein, aber das gilt ja für alle. Alle bleiben erstaunlich cool. Ja, also, so
viele glauben auch nicht.
Die Welt geht unter und die zwei Barons werden gerettet, ja, vermutlich. Also, und wir bleiben da, sind doomed. Ja, so, ja, dankeschön.
Ja,
da würde ich doch
koche hier noch kurz zu Ende.
Ja, würde ich auch sagen, leck mich doch am Arsch, dann schieße ich dir noch ins Bein, du Arsch, dann kannst du auf Omega mal mit einem halben Bein rumlaufen. Ja. Ne, so.
Die wollen ja auch nur das kulturelle Erbe bewahren.
Ja, gut, aber genau, in diesem Gespräch der drei Fragezeichen ist dann Peter nochmal derjenige, der diese entscheidende Frage stellt, nämlich was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ne? Also was hat die
Warum
Erkenntnis,
die
dass
so
es um Gold geht? Ja. Was hat das mit diesem UFO-Quatsch zu tun? Ne? Und dann ist halt Justus derjenige, der sagt, ja... Wenn du dich entscheiden müsstest, was du mitnimmst, weil dir alles untergeht, ne? Was nimmst du mit?
Das, was dir am meisten bedeutet. Ja. Aber bis jetzt hat noch niemand ihn aufgefordert, dass er sein Gold auspacken und irgendwo hingehen soll.
Ja, das kommt.
Genau, das will ich so, jede Wette, das kommt
aber
noch.
Aber das ist halt schon genial. Und dann muss man erstmal der Mrs. Carey, so heißt sie, muss man ja dann schon auch nochmal Respekt zollen, diese Grundidee zu sagen, der ist einer, der hat was, keiner weiß, wo es ist, es ist aber auch wahnsinnig gut bewacht, ich kann ja einfach kommen, in die Knarre an den Kopf halten, ne? Wie kriege ich den dazu, dass er mir das sagt? Ja, also. Und dann zu sagen, es ist so...
Wir gehen den Umweg über den Spleen seiner Frau.
Es ist so eine Geschichte, da muss ich dran denken, wir haben ja über einen Sherlock-Holmes-Fall gehört in unserem... hat ein Hörer von uns netterweise uns die Parallelen gesagt. Und hier habe ich auch eine Parallele für den Sherlock-Holmes-Fall, wo Irene Adler war ja so die Gegenspielerin von Sherlock Holmes. Und die hatte etwas und man wusste nicht, wo sie das hat. Und der Holmes hat nämlich dann so getan, als würde ihr Haus brennen. Und hat dann geguckt, wo sie hinrennt. Ja, ja. So. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ausging, ob sie nicht doch reingelegt hat, aber es ist ähnlich hier. Ja. So, ne? Und ich finde das einen guten Grundplot.
Ja.
Das ist wirklich eigentlich eine echt saugute Idee von den Gangstern.
Das ist auch, also ich meine, wir dürfen jetzt nicht schon in die Schlussbesprechung, aber es ist halt wirklich diese Grundstory und was dahinter steht, ist total solide. Man kann sich jetzt mit so einem sehr kritischen Erwachsenenohr über Machbarkeiten streiten und an welcher Stelle da irgendwas drüber ist, so.
Da kommen wir noch dazu.
Ne? Ja. Aber, Hanno, ich glaube, es wird nicht ganz so schlimm, wie du vielleicht befürchtet hattest, oder?
Ich freue mich. Gut, Achtung, Achtung, hier spricht Astro Voyager Z12.
Genau, Astro Voyager Z12 meldet sich. Elsie muss nämlich das Radio bewachen und
alles
kommt,
auf Tonband
als die drei kommen, kommt auch was?
Ja. Ich hätte irgendwie gedacht, das ist eine Quizfrage von dir, Stefan.
Was?
Das Raumschiff heißt. Aber das hast du direkt geklemmt mit den Quizfragen.
Nee, habe ich, aber du hast das schon wieder gesagt. Aber
egal, komm mal nachher zu.
Eine Sache sage ich doch. Also, aber auf jeden Fall, Elsie nimmt es auf und dann sagt sie, jetzt holt sie die Mr. und Mrs. Barron, da kommt was. Und tatsächlich meldet sich Astro Voyager Z12. sie hätte unseren Podcast auch nennen können. Die erwähnen, dass es auf der Erde zu ungeheuren Spannungen kommt.
Naja, die Arktis wird zum Äquator wandern, habe ich gehört.
Genau.
Ja.
Im Buch ist es noch ein bisschen ausführlicher und es ist tatsächlich so Klimanotstand, also auch sehr aktuell heutzutage.
Auch in den 80ern in Deutschland.
Ja, also es wird alles geht in die Binsen. Und einige Auserwählte, unter ihnen die Barons, würden evakuiert und anschließend zurückgebracht. Netterweise. Ich hätte jetzt gedacht, die müssten auf Omega leben, aber dann sagt man,
das ist so ein Shuttle-Service und um 22 Uhr Abfahrt.
Genau, 22 Uhr. Um morgen früh um 5 Uhr ist alles wieder in Ordnung. Dann wird man zurückgebracht. Dazwischen gibt's Häppchen und die neuesten Blockbuster-Videos.
Ja, und ein bisschen Lichtgeschwindigkeit, dann vergeht die Zeit schneller.
Ja, und um 22 Uhr würden sie am Seeufer einsammeln und sie sollen das Eigentum, welches sie vor der Zerstörung bewahren wollen, mit sich führen. Ja. Ganz wichtig.
Ja.
Ne? So. Ja.
Alle schwärmen aufgeregt aus und Justus konstatiert dann erstmal, dass das der totale Schwindel sei.
Er will mit Mrs. Barron sprechen, aber sie vertröstet ihn auf später. Sie sagt
ja,
jetzt nicht.
Ja, ja. Ja. Aber schön finde ich auch, wo er dann sagt, so, habt ihr den Film gesehen, der letzte Woche im Fernsehen lief?
Ja.
Ist auch so richtig 80er. Ja,
es, ne? Ist sogar
es, so, es, genau, richtig, es gibt zwei Programme und da läuft dann der eine Film und den haben wir auch alle gesehen.
Ne? Aber so. Den haben wir, ich habe...
Das Saturn-Syndrom.
Saturn?
Ja.
Ah, das habe ich nämlich nicht richtig verstanden. Aber ja.
Ja, macht ist auch Sinn. Ein schöner Name, das Saturn-Syndrom. Ne? Ja.
Und Bob ist etwas enttäuscht.
Ja, der das ist, mit ich dachte, dem, endlich der, passiert mal was.
Genau, und wenn es auch das Letzte ist, was passiert.
Ja.
Also, man Barrett so und bei uns, Tang, wird die Erde mal kurz geplatzt.
Das nicht so ist.
Ja. Das ist irgendwie schon List. Ne?
Ja.
Bob, ein bisschen schon damals ist. Stimmt was nicht. Ne?
Ja.
Da wurde schon die Wurzel für Miss Clarissa Franklin.
Ja, ja. Schön ist auch eine Stelle irgendwie, wo der Mr. Barron sagt so, kommst du mit ins Haus? Sagt Mrs. Barron so, kommst du mit ins Haus, Schatz? Und Mr. Barron steht draußen und sagt so, ja, natürlich. Oder glaubst du, ich warte hier auf die Retter von Omega? Bestimmt nicht.
Ja, und hier ist wieder im Buch etwas ausführlicher. Justus geht auch zu Mr. Barron und will mit ihm reden, aber der glaubt ihm nicht. Also der sagt, ach, du dummes Kind. Ne? So,
ah,
du
was möchte er ihm denn sagen, dass der Leutnant ihn ausrauben möchte? Aber das war doch vorher schon Barrons.
Ja, aber Barron ist inzwischen Barron ist inzwischen voll auf, sind die Retter von Omega.
Moment, Barron sagte doch ganz am Anfang immer zu dem Leutnant Farron so dieses, sie wollen mich hier auf der Ranch festhalten.
Ja, ja, aber zwischen festhalten und ausrauben und UFOs markieren, ja. Ne, ist ja...
Aber eigentlich würde Justus damit ja genau in seine Richtung auch argumentieren.
Ja.
Ne, so, warum er ihm auf einmal nicht mehr glaubt, finde ich komisch.
Ja, also er glaubt ihm nicht. Also er will von ihm nichts hören. Also, er tut ihm beiseite. Und der Justus erwischt im zweiten Anlauf Mrs. Barron.
Mhm.
Und der Mr. Barron geht rein, weil er Justus nicht zuhören will. Ne? Lauscht aber heimlich. Und aber als Justus dann so klar sagt, was er glaubt, ja, nämlich dass er wisse, dass das Gold hier versteckt sei, und er glaubt auch, dass die Leute von den UFO, die das UFO machen, das wissen, da wird er hellhörig. Und da fällt ihm alles ein. Da wird ihm klar, dass dieser Plan Sinn macht. Ja.
Okay.
Und er kommt raus und da glaubt er ihm und ist auch total stolz auf ihn. Und sagt, endlich mal ein Jugendlicher, der was auf dem Kasten hat.
Ah, die
und
Jugend
so,
ist noch nicht verloren.
Ja. Und dann sagt
die Welt
er so...
geht doch nicht unter.
Und dann sagt er sich, okay, jetzt reicht's, ich gehe und hol die Knarren. Und dann stellt er fest, die Knarren sind weg. So, jemand ist unten eingedrungen und hat den Waffenkeller, das ist im Keller so ein Ding, so ein Verschlag, hat den aufgeschlossen und alle Waffen geklaut.
Okay.
Tja.
Ja, im Hörspiel ist tatsächlich die nächste Szene, dass Justus zu Kenneth geht, der zur Abwechslung tiefenentspannt irgendwo rumhängt und sagt, komm.
Und Justus sagt so ein bisschen verschmitzt, so dieses, na, wartest du auch auf die Retter von Omega? Der so, bestimmt nicht. Und da glaube ich nicht. Und du auch nicht.
Ja.
Ne, also sehr schöne Szene des Verstehens.
Ja,
ich glaube, er leitet ihn an, quasi mit Mrs. Barron irgendwie zu gucken, ob an der anderen Seite auch irgendwie der Ranch auch irgendwie eine Straße gesperrt ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist ja alles klar. Ne, weil Mrs. Barron braucht wohl, glaube ich, doch noch irgendeinen Beweis, scheinbar.
Ja, will das zumindest überprüfen und dann direkt mit ihm zur nächsten Polizei laufen, wenn wenn jetzt da kein Militär steht.
Ja.
Es sind ja nur die drei oder vier Hansels, ne, letztendlich. Ja. Und das ist natürlich auch so eine Frage, das hätte man für ja früher rausfinden können.
Ja, irgendwie schon. Also da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich die Kritik auch anerkennen, wo ich mir nämlich dann auch schon früher als Kind gedacht hätte, Mensch, da hätten sie aber vorher auch mal ein bisschen auf andere Straßen rumrum gucken können. Ne?
Ich habe auch ich weiß es gar nicht mehr. Habt ihr gedacht, es sind mehr? Und wir hören halt nur immer dieselben drei?
Ja, schon.
Weil sonst wird es ja irgendwie
und
kein
Und ganz Sinn ehrlich, also klar, man kann jetzt da kritisch sein und auf der anderen Seite ist so viel...
So viel Zeit ist auch gar nicht.
Ja, ne, aber auch so viel Kritik und Misstrauen so grundsätzlich dem Ganzen gegenüber ist vielleicht auch gar nicht so selbstverständlich. Es ist vielleicht erstmal natürlich, dass man da auch so ein bisschen eingeschüchtert reagiert.
Ja, ja.
Ne? Und vielleicht auch gar nicht nach einer Fluchtmöglichkeit guckt, wenn man sich da eigentlich erstmal auch eine Zeit lang beschützt fühlt. Ne?
Das also, stimmt, ja.
Aber natürlich, auch so in der von den Bildern, die ich habe, ist das auch viel mehr abgeriegelt und viel mehr Autos und viel mehr Leute da drumrum und Suchscheinwerfer alles. Ne? Ja, aber wenn man jetzt sagt, einfach, ja, guck mal nach hinten, da ist freie Strecke, das ist so ein bisschen lame.
Die Frage ist natürlich auch, wie groß ist diese Ranch? Also ich stelle mir die schon ziemlich groß vor.
Ja, wie so ein kleines
und dann ist natürlich
Dorf,
auch die Frage, wie, ja, auch mit Ländereien drumrum und so weiter, wo dann die Frage ist, wie riegelt man sowas denn auch komplett ab, bitte?
Ja, ein Dutzend Häuser, sagt doch,
glaube ich. Ja, aber da brauchst du halt auch
mega... Wie stört
man
das auch? Ja. Also, wie stört man die ganze Verbindung? Das ist auch so die Kritik, die so gängig in der Community ist.
Ja, so ein Jammer müsste
man
haben.
Dass man so sagt, das ist schon schwierig, auch wenn der Radiotechniker ist und so.
Ja, aber das war ja das Geile, was der Mr. Baron auch schon sagte am Anfang, so, die haben die Rundfunkstation besetzt. Und wollen uns einschüchtern. Ne? So, wo ich mir denke, so, ja, das ist eine mögliche Lösung.
Ja, das wird dann halt auch, glaube ich, das Misstrauen nicht zu Ende gedacht, weil dann ja auch, ne, ich glaube, Mrs. Baron hat da zwischendurch, beschreibt sie ja das, was dann irgendwie vielleicht wie so eine EMP-Bombe sein könnte. Und dann, ja gut, aber vielleicht hat die noch nicht so ihre volle Wirkung.
Ja.
Ne, vielleicht ist noch nicht alles so abgeschaltet. Das ist natürlich Quatsch.
Ja.
Ja, man kennt ja außerirdische Technik, aber nicht.
So, man weiß es halt auch an der Stelle nicht, oder, ne?
Ja.
Auf jeden Fall ist so, Punkt 22 Uhr steht Mr. Baron mit einem Bündel unter dem Arm am See. Mrs. Baron fehlt. Ja, ja. Ist klar, wir wissen warum. Sie ist unterwegs mit Kenneth, ja, so, um zu gucken. Im Buch ist es ganz anders, aber ich erspare euch das, wenn es auf dasselbe hinausläuft. Ne? So, also, da sind beide da, tatsächlich. Und haben natürlich schon einen Plan, wie es funktioniert. Hier ist es ja so, dass der Mr. Baron aus allen Wolken oder noch denkt, er überrascht. Hätte die Waffen noch bei sich. Aber machen wir mal, ich glaube, machen wir das Hörspiel.
Aber diese Szene jetzt im Hörspiel ist eine unglaublich tolle, weil es ist stockdunkel, Nebel, Schwaden, Schaulustige, wie so, ich habe so diese Bilder von zu links und rechts gesäumt. Und er so im Zentrum, Mr.
Klammern
Baron.
Sich an Mr. Baron.
Geht so ins Ungewisse, aufs Raumschiff zu, um die Erde zu verlassen.
Hat
also
ein Bündel unter dem Arm.
Wow.
Ja,
so,
ja.
Da wird gerade Geschichte geschrieben. Da passiert, weiß ich nicht, Menschheitsgeschichte wirklich.
Und es kommt ein UFO runter tatsächlich. Ne?
Fragt Charles und Ernestine Baron. Und er so, meine Frau kommt gleich.
Das ist im neuen Hörspiel, das ist im neuen Hörspiel tatsächlich besser. Also da muss ich, Chapeau, also da muss ich an der Stelle sagen, da haben sie gut gearbeitet mit Stimmeffekten und das alles, das ist schöner gemacht, weil in dem alten Hörspiel hast du halt ganz klar, nicht Farron, sondern Bones. Und du erkennst auch sofort so ganz normale Menschenstimme, da voll ohne Hall, ohne alles, so aus der Ferne so, Charles und Ernestine Baron, das hört sich so an, irgendwie so ein bisschen wie, bitte alle einsteigen,
genau,
wir fahren weiter.
So ist es. Ja,
so ist es. Ja, so, das ist halt irgendwie schlecht gemacht.
Ja,
also er sagt ja dann, also ganz, Mrs. Baron ist nicht dabei, die holt noch die Fotos von den Söhnen, ich habe ja erzählt, ich erzähle euch was über die Söhne.
Da habe ich erfahren, dass die Söhne haben.
Ja, aber auch ganz ehrlich, Entschuldigung, da dachte ich, das ist so, was soll der Quatsch? Die steigen da ein und nehmen Fotos mit, aber ich würde die Söhne mitnehmen. Also, nimm das Wertvollste mit, was du hast. Wa? Ich hole noch zwei Fotos von meinen Kindern.
Und Gold, weil das kann ich nachher essen.
Zum einen sind es Adoptivsöhne. Ne? Und zum anderen, der Baron ist sehr unglücklich über die beiden, denn der eine ist Rockmusiker geworden.
Ach so, ja, dann soll der auch verrotten.
Und der andere stellt Holzpantinen her, was auch immer das ist, schreibt Gedichte.
Schuhe.
Pantinen sind
Holzschuhe. Ja,
okay.
Ja, geil. Also, schreibt Gedichte.
Und der Baron ist sehr unglücklich über die beiden. Die sind aber auch erwachsen und der Gedichte schreibt, der kommt auch immer zu diesem Treffen.
Dann stelle ich mir nochmal weiter die Frage, warum sollten gerade die Omeganer so ein altes Ehepaar mitnehmen?
Weil sie halt genug Mittel haben, um den kulturellen Wiederaufbau der Menschheit voranzutreiben, weil nach dem totalen Chaos Gold der heiße Scheiß sein wird, den man unbedingt braucht.
Alle brauchen Gold.
Und das Erste, was man braucht, ist ein Währungssystem, verstehst du?
Weil es vermutlich am lustigsten ist, wenn man Mr. Baron die Analsonde verpasst.
Aber ich meine, ich finde es total schön, dass die Söhne im Buch eine Rolle spielen und man da einordnen kann, dass die irgendwie erwachsen sind, weiß ich nicht. Ne? Aber im Hörspiel spielen diese Kinder keine Rolle. Man weiß nicht, wie alt die sind, wo die sind, wie auch immer. Ja. Aber die kramt dann halt noch schnell diese zwei Fotos raus und sagt, dann bin ich mal weg Richtung Omega.
Ja, das irritiert. So, wenn die da noch da sitzen sind und die so, Jungs, es waren nur zwei, aber ich nehme Fotos mit. Ne? Ja. So.
Hier, die ganzen Angestellten, die 50 Leute auf der Ranch, die lassen wir hier zurück. Egal. Die
machen auch keinen Aufstand oder so.
Nee, die winken.
Die winken. Ja, die freuen sich, dass ihre Chefs
im Buch leben. Sind die schon ein bisschen angefressen. Also, dass sie sagen so, okay, so, ist jetzt nicht so cool, aber auch nicht so, dass die jetzt sagen, ja, warte, ne, so. Wo man ja schon denkt, wenn sie das wirklich glauben, müsste ja Panik ausbrechen.
Ja, und das ist auch so, das glauben auch viele nicht.
Das ist vielleicht mein einziger Kritikpunkt an dieser Folge, tatsächlich, dass dazu viel zu wenig Emotionen, was macht das mit den Leuten, wenn die das glauben?
Ne? Ja, also, die würden ja desertieren, plündern.
Ja, eben so Purge-mäßig.
Also ja, genau. Vergewaltigen, abhauen, umbringen, morden.
Ja. Aber
umbringen und morden.
Trotzdem, ja, beides.
Ich glaube, in dieser Geschichte geht es nicht um die Logik, sondern es geht so hier hoch tatsächlich um die Atmosphäre. Und die ist hier nochmal echt gut, wenn man denkt, okay, was kommt jetzt? Und dann sagen, es kommen ja diese blöden Stimmen, ne?
Ja, ja.
Und das ist mein Lieblingsding, wo sie fragen, ja und, was hast du dabei? Und er sagt so, ja, Ruin. Und die sagen so, was?
Was
ist das, Ruin? So voll, das ist so authentisch gemacht.
Ja.
Ne? So, was ist das, Ruin? Das ist so kaputt.
Der Titel meines Buchs ist, es beschreibt das Scheitern der amerikanischen Wirtschaftspolitik.
Ja. Das ist so geil. Der stellt sich das so vor, als würde er jetzt irgendwie wirklich so gemütlich dahin fliegen und dann nimmt er Platz und schreibt ein Buch.
Nee, der weiß ja auch, dass das Bullshit ist. Also ne?
Ja, aber trotzdem, es ist natürlich die Frage schon die, okay, er schreibt dieses Buch, dann schreibt es zu Ende, sag mal, es fehlt ein Wort. Dann verlegt das von mir aus, wenn er wiederkommt. Wer soll es lesen?
Ja.
Also die Auserwählten, aber die Wirtschaftspolitik ist schon am Arsch. Die ist
egal.
Weg, ja, die ist weg.
Ja, aber das ist kulturelles Erbe.
Ja, wahrscheinlich. Ja, er nimmt das Erbe.
Ja, ja.
Das ist das wichtigste Buch der Welt.
Kulturelles Erbe. So, den Fehler bitte nicht nochmal, Kultur.
Ja. Aber wenn man jetzt halt davon ausgeht, dass er natürlich auch schon weiß, worauf das hinausläuft und er sie damit so ein bisschen ärgern will, ist das halt auch so geil, wie kurz die Zündschnur bei den Gangstern ist. Die machen da einen tierischen Aufriss.
Das Gold, verdammt, wo ist das Gold?
Genau, und dann sofort voll Alarm aus der Rolle fallen. Ja. Die ganze Tarnung, Täuschung über den Haufen.
Ja, Bones hat keinen Bock mehr.
Nur jetzt Knarre raus Bones und wo ist das Gold?
Ja, genau.
Und, das ist so geil.
Und dann sagt er ja, hahaha, ihr Deppen.
Es ging also von
Anfang an. Ich habe 50 Leute hier, die machen euch platt. Ja. Und dann sagen die, ja, wir haben aber deinen Keller ausgeräumt. Und dann denke ich mir, ja, dann wäre auch der ganze verschissene Plan jetzt einfach vollkommen anders gewesen, wenn sie diesen Keller ausgeräumt haben.
Ja, genau.
So, dann brauchst du ja
nein, aber sie wissen ja nicht, wo das Gold ist.
Okay,
darum ging es ja.
Ja, also dann hältst du ihm die Knarre am Kopf.
Ja, ja.
Oder seine Ernestine, und dann drückst du ab. Dann weiß er immer
aber noch. Genau das ist natürlich dann wieder dieser Kritikpunkt, der natürlich irgendwie immer kommen kann, ne? Dass alles so ein bisschen um drei Ecken zu kompliziert gedacht ist, als man es in echt machen würde, damit auch ein spannender Kriminalfall für die drei Fragezeichen dabei rauskommt.
Ja,
ne?
Ja.
Natürlich hätten die auch sagen können, der hat 50 Leute, dann müssen wir 80 anheuern und machen die Ranch platt. Ja. Also dann kommen wir auch ans Gold.
Also Justus selber gibt gegenüber dem Hitchi zu, dass es wohl einen einfacheren Plan gegeben hätte als den die Verbrecher hatten.
Ja.
Aber er meint, Spratt und seine Kumpane, Spratt heißt ja in Wirklichkeit der Leutnant, seien verhinderte Schauspieler gewesen. Ja. So, und der Hitchi sagt, ja, die kenne ich.
Das sind die Schlimmsten. Verhinderte Schauspieler.
Ja, aber ich meine, die eine Schauspielerin hat natürlich dann auch noch ihren Auftritt, weil jetzt auch Elsie ihre Rolle verlässt, weil die hat jetzt auch die Faxen. Dicker hat jetzt lang genug irgendwie braves Heimchen am Herd gespielt. Ja, ja. Und
womit du durchaus recht hast, Dicker.
Ja.
Also sie muss dann auch direkt böse werden und ausfallen.
Und wie ist Justus drauf gekommen?
Steht's im Buch?
Ja, sie sehen sich ähnlich.
Sie sehen sich ähnlich, sagt er.
Ja. Weil im Hörspiel konntest du das natürlich überhaupt nicht.
Nee, sehen.
Ja. Ja, aber
nein, aber Justus löst es ja auf und sagt ja, ist Ihnen nicht aufgefallen, dass sich Elsie und Ferrand sehr ähnlich sehen? Ich vermute, dass sie Geschwister sind.
Wann ist mir das denn aufgefallen als Justus? Ne? Also, das ist so ein bisschen blöd.
Ja.
Es ist so, im Buch ist es so, die Elsie hat eine Verwachsung an der Hand. Ja, so, mhm. Das ist, ich weiß nicht, ob das im Hörspiel, nein. Ne, so. Der Ferrand trägt dauernd Handschuhe, aha, die er nie auszieht. Das fällt dem Dings auf. Ja, mhm. So. Dem Justus. Mhm. Und da klingt es bei ihm. Dann die Klapperschlangen-Redewendung. Der Ferrand sagt gegenüber seinen Kumpanen, ja, der ist kitzliger als eine Klapperschlange bei Gewitter.
Ah.
Und das kommt nachher raus. Schön. Nachher sagt ja. Der Bob sagt das nachher dem Justus und der Justus so, krass.
Boah, voll, ey, Klapperschlangenbild, so, beide. Ja.
Und dann ist es noch so, Mary Sedlak, die spielt im Hörspiel gar keine Rolle. So, die hängt auch noch mit drin. Das ist die Verlobte vom Ferrand. Und die hat die durchsuchen irgendwann die Zimmer im Buch. Auch das Zimmer von der Elsie. Und da sehen sie ein Bild von einer Silvesterfeier. Im Hintergrund tanzt ein Pärchen. Und der Justus, die kommen mir bekannt vor, aber ich weiß nicht, wer das ist, weil die unterschiedliche Haare haben. Ja. Aber nachher, als er nachdenkt, fällt ihm auf, das ist die Mary Sedlak und der Ferrand. Und die sind ein Paar. Und da fällt es ihm auf. Und diese aber Sachen so kombiniert er. Und daraus kommt er dann drauf, dass die Elsie, die Elsie und die Mary, dass das die
Verbündeten,
die Snitches sind. Ja.
Aber
ja,
mega schön. Deswegen hatte ich mich auch drauf gefreut, dass du das Buch hier liest, weil so Sachen vielleicht dann nochmal.
Kann ich mir das mal ausleihen, Stefan?
Klarer
werden. Ich kann das gerne mal lesen, weil ja, das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfragen. Und dann will ich aber auch. Ja, danke.
Ja, es ist wirklich. Es ist, also die Stimmung kommt ein bisschen mein mehr schon rüber im ja Buch. Aber es ist, muss ich sagen, nicht so schlecht adaptiert, wie wir es schon mal hatten. Mhm. Also ist doch in vielen wesentlichen Punkten da. Ja. Das Hörspiel, das war, glaube ich, schon eine Kunst, das zusammen, das hinzukriegen, dass das passt.
Ne, ja,
um es ganz kurz abzuschließen, genau, noch, ne? Die Polizei kommt natürlich an. Sie hören die Sirenen und Justus sagt, na, glauben Sie es mal nicht, dass Sie es hier mit einer Übermacht von 20 Polizisten aufnehmen können. Das sind mindestens 5 Streifenwagen. Und dann kommt natürlich auch noch Samuel Reynolds.
Ja.
Und genau, nimmt ganz sie kurz alle fest.
Wie viel Geld hat Horst Frank bekommen für diesen Satz? Hat sich das gelohnt? So, ja.
Den ja haben sie wahrscheinlich aus der Torte genommen.
Aber es ist halt wirklich auch dann nochmal schön, wenn als Mrs. Barron dann fragt, und Charles, alles in Ordnung? Ja, das finde ich so schön, wie er das sagt. Dann dieses, nee, weißt du, eigentlich nicht. Ne? So, wir haben hier irgendwie auf Retter aus Omega gewartet und jetzt kam irgendwie die Polizei. Und
Polizei ist
gekommen. So, nur so nach dem Motto, nee, ganz in Ordnung würde ich das hier alles so nicht beschreiben. Das ist so ja schön weird gemacht irgendwie.
Ja. Ich finde es so krass. Justus denkt ja dann, Mrs. Barron sei jetzt geheilt von ihrem Omega-Dings. Ja. Und sie sagt ja, nein, das war ein Betrüger, aber die Echten, die kommen noch. Und da sagt der Justus so komisch, Mrs. Barron. Mrs. Barron. So wie wenn sie sich vor ihm nackt ausziehen würde.
Ja, also.
So. Ganz seltsam. Ja. Wo ich dachte, das ist vielleicht echt, ja, doch, hör doch mal rein. Das ist für die Leute, die da so, es gibt ja immer wieder Leute, die im Internet so komische Collagen machen. Ja. Dann nehmt doch immer bedrohte Ranch vor, ja, so.
Da kann man auf jeden Fall lustige Justus-Momente kriegen.
Genau, ja. Aber das ist, soll halt lustig sein, ne, wenn Justus ja quasi verzweifelt an dem Glauben ja von Mrs. Barron. Interessanterweise, das möchte ich noch hinzu, ihr fragt euch natürlich, wo war das Gold? Ne?
Ja.
So. Und es ist so, der Mr. Barron hat sich Gartenmöbel machen lassen, in denen Schlitze eingebaut waren. Und in den Schlitzen hat er sein Gold oder sein Geld in Münzen gehabt dann und hat es in die Schlitze der Gartenmöbel reingetan.
Okay, auch da so ist vielleicht
voll verrückt, der Mann.
Einfachere Lösung.
Ich hätte jetzt gedacht, er hätte aus seinem Gold die Gartenmöbel gemacht. Ne?
So, das ist goldene Gartenmöbel.
Und die anlackiert, aber ja, nee, er hat da Schlitze schwer reingemacht. Aber
schön. Also das heißt auch dieses kleine Detail aus dem Buch, dass in den ja Kontoauszügen ja die Gartenmöbel so aufgeführt werden.
Ja, das hat vermutet übrigens der Sinn. Justus nur, ne? Der der Barron hat es ihm nicht verraten. Aber inzwischen glaubt er, der Barron hat schon wieder ein anderes Versteck.
Ja.
Aber der Barron er vermutet das nur, weil er so einen Schlitz auch in jedem Möbel gefunden hat. Von diesen Gartenmöbel. Er hat die natürlich untersucht, nachdem er gefunden hat,
von dass
er
so viel Geld. Ja, der Sparstuhl.
Was die da alles noch gemacht haben, mal eben alle Gartenstühle durchsuchen und so, ne?
Ja, genau. Also so geht's zu Ende.
Ja.
Insgesamt eine schöne Folge, die ja von ihrer Atmosphäre lebt und nicht von der Logik, das ist klar. Aber hatten wir auch schon schlimmere Logikfehler?
Ich wollte gerade sagen, also da ich finde, Logikfehler sind in der Hauptsache, dass der ganze Plan halt eine Nummer
zu groß.
Zu groß.
Um eine Ecke zu viel. Ja.
Aber an sich ist halt dieses Grundmotiv. dass die Autorin hier sich überlegt hat, einfach tolles. Also zu überlegen, wie komme ich an das Gold, von dem ich weiß, das hat einer, aber ich weiß nicht, wo es ist, und er ist bewaffnet. Ja, so.
Die hat viele gute geschrieben. Ist nicht auch Zauberspiegel ist auch von ihr, ne?
Ja. Glaub schon.
Ja, Zauberspiegel ist auch gut, das stimmt.
Ja.
Quizfrage.
Ja, bitte.
Ich bin das gespannt. Eine weißt du schon, aber dann sagt vielleicht der Sebastian nichts, vielleicht hast du es dir nicht gemerkt.
Aha.
Wie heißt die Vereinigung der UFO-Gläubigen, die sich auf der Ranch treffen
wollen? Ja, hier, Blauer Stern.
Richtig. Und wann wollen sie sich treffen? Das dürft ihr beide beantworten.
Irgendwann im August.
Im August, richtig.
Achso, okay. Ja.
Sehr gut.
Achso, genaues Datum gibt's nicht? Nee, Im August. Ah, okay, alles klar. Ja, hab ich gewusst. Krass. Sonst was?
Das war, nee, das war meine Küste.
Ja, gut, du bist ja eh die Zitiermaschine. Und ich in der Folge...
ja, da kenne ich mich halt gut aus. Wie alt ist Elsie?
Boah, das ist aber jetzt eine Schätzfrage, oder?
Nee, es gibt tatsächlich, ich habe eine Internetseite gefunden von der Sprecherin, die Elsie jetzt neuerdings spricht. Und da sind alle Sachen aufgelistet, wo sie zu hören ist und wie der Charakter heißt, den sie spricht, und das Alter des Charakters. Und da habe ich gefunden, wie alt Elsie ist.
Nicht 46. Das Alter, in dem sie das gesprochen hat.
Nee, nicht das Alter, sondern das Alter, in dem der Charakter sein soll.
Das ist ja eine witzige Seite.
Ja. Ich schicke sie mal rum.
46. Ja, können wir die in die Shownotes tun?
Ja,
schickst du mir die?
46. Nee, die Jünger auf jeden Fall.
Ich sag 46.
Ja. Dann sage ich jetzt einfach mal irgendwie 30.
Das ist korrekt, du bist näher dran. Sie soll 32 sein.
32?
Ja. Ja gut, ist jetzt so unnützes Wissen, ne? Aber,
aber die hat schon noch auch irgendwie da was Jüngeres in ihrer Art. So,
nein,
so. Im Umgang auch mit den Jungs und so.
In den 80ern warst du mit 32 aber schon älter als heute.
Wahrscheinlich. Aber ja. Da ist ja alles 32 ist der Schluss, da ist tot.
Ja.
Jesus, Alter. 33 weg.
Aber sie ist halt auch mein Lieblingscharakter in der Folge.
Welche?
Elsie.
Ja, welche Elsie? Die Jodie Foster Elsie oder die
Ich habe die alte Folge ja nicht mehr so hören können, aber die Rolle der Elsie finde ich auch in der neuen, und ich finde auch, dass die Hansi Jochmann das gut macht. Und Ich fand diesen Charakter damals schon so toll, weil ich die so sympathisch fand und mich dieser Twist am Ende auch echt kalt erwischt hat, weil das habe ich nicht kommen sehen.
Man traut dieser Stimme
das
nicht zu,
dass sie dann die Böse ist. Ja. Das ist in so vielen anderen Hörspielen
so
offensichtlicher gemacht, dass man sofort weiß, da ist jemand, der ist nachher der Böse. Und sie konnte man so gern haben. Und sie war da so als die Köchin, die Patente, die Bodenständige in diesem ganzen verrückten Zirkus, der da auf der Ranch stattfindet. So ein Charakter, der so nah an den drei Fragezeichen war und auch so nahbar irgendwie in der Art, wie sie da auftritt. Und dann ist die so eine blöde Sau.
Da gebe ich dir recht, man traut der Sprecherin das auch nicht zu. Und das ist natürlich ganz gut, weil im Buch ist es ein bisschen das ist ähnlich, sie durchsuchen ja die Zimmer von allen, von Detweiler, von Elsie. Und da ist es so, dass ich sage jetzt mal Pinkas Braun, aber der Baron, der Baron immer genau nachforscht, auch bei jedem, den er einstellt, wie ist der so drauf. Und der Detweiler zum Beispiel, Top-Leumund und so weiter, so finanziell voll solide. Und Elsie nicht. Und dann sagt auch die Mrs. Baron, ja, aber die hat auch einen Bruder, um den sie sich kümmern muss. Und die hat es nicht leicht gehabt. Und die kocht so fantastisch. Haben wir gesagt, machen wir bei der eine Ausnahme. Ja. Ne, so. Und da ist es halt auch so, Elsie ist, der Detweiler ist todesenttäuscht, dass die Elsie da die Verräterin ist. So, ne? Ihr Motiv ist auch einfach, dass sie sich vom Leben ungerecht behandelt fühlt. Ja, so. Aber da bricht nochmal tatsächlich so eine Welt zusammen auch.
Also ganz unabhängig von Sprecherleistung, ist einfach diese Rolle ist meine Lieblingsrolle, weil Mr. Baron
ist ein gutes Gespür,
glaube ich, ist klar, dass man den gut findet, bis überragend, in der Folge.
Ja, deswegen nehme ich ihn auch.
Ja.
Weil Mr. Baron ist für mich, der ist für mich die bedrohte Ranch. Sagt zu mir, bedrohte Ranch, der ausflippt und so, ne? Das ist, er ist es.
Die und Mr. Peck.
Er würde es nicht, da würde ganz viel Farbe fehlen.
Ja.
Wenn der nicht da wäre. Deswegen ist der mein Charakter der Folge.
Das kann man auch nicht laut genug sagen,
Ja, ich würde ihn auch als Charakter der Folge nehmen. Aber dann nehme ich Titus.
Titus. Was? Den alten Titus.
Ach da,
kann ja. Den alten Titus ganz am Anfang. Nein, ich finde das so schön, wie der den Baron platt macht.
Ist der find alte Titus eigentlich der Bösewicht aus dem Tanzenden Teufel? Ich war mir nicht sicher, aber ich hatte so ein Klingeln im Ohr.
Keine Ahnung.
So, okay. Ja, viel wissen unsere Hörerinnen und Hörer das. Aber ja, gut. Zitat. Lieblingszitat?
Ich bin so grob, wie es mir passt, Ernestine, ist mein Lieblingszitat.
Ja, ich habe meistens ja schon gesagt, wenn die Revolution ausbricht, gibt es keine Limonade mehr.
Ja, und meines ist, ich hatte es auch schon gesagt, ich sage es aber nochmal, hier lese es nochmal ab, meine ich, Revolution, in Amerika gibt es keine Revolution. Wenn es der Präsident nicht passt, dann wählen wir eben einen neuen. Das finde ich so ein tolles Zitat.
Wäre mal an der Zeit jetzt.
Ja. Tja, die Folge hat auch politisch manches, was tragischerweise aktuell ist.
Ja.
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 Insgesamt eine tolle Folge, die aber für mich auch eigentlich eine Ausnahmefolge ist. Also so, die nicht in diesem klassischen, also die ist in dem klassischen Kanon drin.
Ja, aber sie es ist sticht irgendwie raus.
So, sie sticht raus. Ganz. Es ist anders als jetzt Grüner Geist oder so, weißt du?
Ja. Ja, und ich glaube auch, als ich die das erste Mal gehört habe und als sie sich dann zu meiner Lieblingsfolge emporschwingen konnte, war ich auch irgendwie so acht, neun Jahre alt und das war auf jeden Fall auch eine der Folgen, die ich dann eher nicht zum Einschlafen gehört habe, sondern eher bei helllichtem Tageslicht beim Lego bauen oder so, aber ich habe diese Folge später auch mit 17, 18, 19, als ich noch sehr regelmäßig sehr viele drei Fragezeichen Kassetten auch gehört habe, ich habe das dann früher abends zum Kochen gehört. Ich habe mir abends immer noch was zu essen gekocht und das war so ein richtiges Ritual und Bedrohte Ranch habe ich dabei ständig gehört, weil das so eine richtig schöne Abendsfolge ist dann.
Ja, es ist auch einfach, die Stimmung ist toll. Mhm. Und ich meine, es geht auch irgendwie bis zum Präsidenten hoch. Ja. Das ist halt schon so eine große Nummer auch, ne? Ein großes Feuerwerk, was da gezündet wird.
Ja,
viele sagen ja, dass die 30er so die wo es aufs Ende so zugeht, also wo die Folgen sehr schlecht werden, ne, so. Und das doch eine der wenigen ist, die oder noch zu denen gehört, die noch Glanzlichter so sind. Aber kann man sehen.
Zum Ende. Also ich meine, so Höhlenmensch zum Beispiel ist auch eine sehr geile Folge, finde ich.
Sie lebt halt nicht unbedingt nur von der Kombinationsgabe oder von dem, was die drei Fragezeichen jetzt unbedingt da machen. Sondern sie lebt halt unglaublich von dem Szenario, ne? Was da aufgemacht wird.
Und es ist ein sehr mutiges Szenario so für so eine recht relativ frühe Folge, finde ich. Ja. Weil da waren ja noch nicht alle Themen tausendmal abgegrast.
Das stimmt, jetzt.
Ja. Schon mutig, sehr schön. Mhm. Ja, ich bin froh, dass meine Lieblingsfolge nicht total zerpflückt ist.
Ja, schön, das war's dann für heute. ich habe noch gar nicht auf die Uhr geguckt.
Ich auch nicht.
So, wie wir hingekommen sind, aber wir hoffen...
Unter 2 Stunden!
Feierabend, Jungs!
Und ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch die Besprechung heute gefallen hat und wir uns bald wiederhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare.
Ja,
also das ist immer wieder toll, die zu lesen.
Falls doch noch jemandem irgendwas einfällt zum Zerpflücken, ne?
Ja, oder eure Meinung dazu. Wie gesagt, fühlt euch frei bei uns im... bei uns in den Kommentaren, ich sage immer vor und stimmt ja gar nicht, in den Kommentaren zu kommentieren oder auf Facebook oder whatever. Okay, dann macht's gut, würde ich sagen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.